Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 262. Heute mit der Review zu All Elite Wrestling All Out. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
So, ein vollgepacktes Wrestling-Wochenende geht zu Ende, mehr oder weniger, bevor das nächste Jahr dann schon demnächst wieder ansteht mit Anfang Oktober, was da alles an Wrestling plötzlich kommt, das ist ja unfassbar.
Übrigens, die nächsten Wochen werden die Hölle bei mir, ne? Also in zwei Wochen bin ich dann ja in Hamburg, ne? Also ja. Weil dann ist ja Fan. Danach die Woche sind wir dann in Fulda, also bei Shaggy bei der WXW. Dann zwei Wochen danach ist dann ja schon das World Tag Team Festival. Also jetzt so am Ende des Jahres, jetzt geht's nochmal richtig los am Ende des Jahres.
Ja, ich habe auch schon geschaut, weil das World Tag Team Festival, das ist ja Anfang Oktober, also von der WXW, das fällt übrigens auch zeitgleich auf den Launch von AEW auf TNT und natürlich dann auch auf den Start von SmackDown auf Fox und dann eben auch noch NXT und bla, alles Head-to-Head und so. Also das ist eine unfassbare Woche. Ich weiß gar nicht genau, wann man den ganzen Wrestling-Kram da schauen und darüber berichten soll. Das wird auf jeden Fall sehr sportlich. Aber jetzt hatten wir ja erstmal AEWs All Out vor der Brust. Du und Shaggy, ihr habt ja da schon eine kleine Review hier auf Patreon für gemacht. Und Preview. Auf Steady natürlich auch. Genau, Preview, genau das.
Fehler, den ich auch immer mache.
Wahrscheinlich habe ich deswegen gemacht, weil ich deinen Podcast noch abgehört habe oder so. Nee, aber da habt ihr die Vorschau quasi gemacht, vielleicht ist es dann einfacher. Und jetzt präsentieren wir hier natürlich den Rückblick auf den Event, der ja praktischerweise quasi direkt im Anschluss mehr oder weniger nach NXT TakeOver UK Cardiff lief. Ne? Und Kai, sag mal ganz kurz, wie war so deine Motivation vor AEWs All Out?
Ich weiß gar nicht, ob ich das auch Shaggy in der Vorschau gefragt habe. Und zwar, da hatte man auch, habe ich auch gelesen, im Internet von diesem bekannten Dave Meltzer, da hieß es dann nämlich, dass es irgendwie erstaunlich ist, weil All Out ist ja eigentlich so das Größte, also das ist jetzt ja so das Event, wo man sagt, okay, damit müssen sie sich jetzt präsentieren. Das ist das letzte Ding, was Leute bewegt, einzuschalten, wenn es im Live-TV kommt.
Ja.
Und im Vergleich zu, wie hieß das eine, war das All In 2 oder was war das? Ich weiß es gar nicht mehr.
Double or Nothing.
Double or Nothing, genau, so hieß es. Double or Nothing. Ich fand, da war der Hype größer, oder? Also
ja.
Ich fand den All-Out-Hype nicht so groß, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also das war wirklich auch mein Eindruck, muss ich dazu sagen. Man hat es mal gemerkt, ich habe ja auch so eine Umfrage bei Facebook online gestellt. Man hat gemerkt, ihr da draußen, die uns zuhören und die uns da folgen und die kommentieren, wir haben alle Bock. Aber so dieser, oh mein Gott, ist es was ganz Neues, das lässt schon so ein bisschen nach. So war auch mein Eindruck. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch inzwischen so ein bisschen kritischer an das Produkt rangegangen wird, dass man erstmal sagt, so erstmal abwarten, was jetzt passiert. Man hat bei AEW natürlich schon so seine Stärken jetzt in den letzten Events auch gezeigt. Man hat auch Schwächen gezeigt, das muss man auch sagen. Und deswegen, es ist so ein bisschen abwarten. Ne? Klar, jetzt hier hatten wir das große Titelmatch, wir hatten noch viel drumherum, wir hatten andere große Matches. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass insgesamt der totaler Hype, der noch bei Double or Nothing vorgeherrscht hat und auch bei den darauffolgenden Events, also bei Fighter Fest und Fight for the Fallen, dass da schon so ein bisschen, also nicht die Luft raus ist, das wäre viel zu böse formuliert, aber man hat sich schon auch so ein bisschen an die Stellung von AEW gewöhnt, man hat auch diese Vorfreude und alles, aber es ist nicht mehr diese totale Euphorie, die es noch vor einigen Monaten ist. Deswegen, da gebe ich dir absolut recht. Und bei mir war es ehrlich gesagt so ähnlich. Ich habe mich auch drauf gefreut, aber ich habe da jetzt nicht mehr das Riesenherzklopfen gehabt. Und ich bin jetzt auch mal neugierig, wie AEW quasi diesen Funken, den es da noch gibt und der da ja natürlich noch vorhanden ist, wie man den jetzt weiter aufrechterhalten wird und ob der zum Beispiel bei dir und bei mir dann auch bei All Out übergesprungen ist. Schauen wir mal. Ich habe mir das heute Morgen wie immer angeschaut. Ich glaube, du hast es dir auch heute Morgen angeschaut, oder?
Genau, der Plan war ja, das live zu schauen. Aber der Samstag war dann doch anstrengender als geplant, weil ich war dann eben, also ich habe ja das mal mit Tobi und Kevin zusammen geguckt, bei Tobi, und war aber noch vorher im Stadion und bin dann eben, war dann auf Schalke, von da aus nach Hause, dann direkt ins Auto, dann zu Tobi gefahren und dann bin ich bei Tobi wirklich pünktlich zur Kickoff-Show von TakeOver Cardiff angekommen, dann halt das geguckt, dann irgendwie, dann hast du ja dieses Loch, ne, so zwischen Ende TakeOver Cardiff und Anfang All Out. Und dann haben wir uns, glaube ich, den Anfang angeguckt und dann sind wir irgendwie eingeschlafen und haben es uns dann auch heute Morgen angeguckt, was auch jetzt im Nachhinein betrachtet die viel, viel bessere Entscheidung war.
Ja, ich habe das erst gar nicht versucht. Ich weiß, ich habe auch ein paar Tweets bekommen mit so nach dem Motto, Olaf, schaust du live? Und ich habe mir gestern NXT UK Takeover angeschaut und war danach sehr glücklich und beseelt und habe dann gesagt, so, für heute wird es nicht mehr besser, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Und habe dann geschlafen und habe dann ab heute Morgen um 7:30 bin ich aufgestanden, 7:30 und habe mir es dann reingezogen, ja auch relativ früh für einen Sonntag natürlich. Und man muss sagen, es war auch wieder eine sehr lange Show, eine 5 Stunden insgesamt, wenn man sich den Buy-In noch angeschaut hat. Das ist schon wieder ein ordentlicher Klopper. Wie stehst du hier zur Länge der Show?
Wir kritisieren das ja auch immer bei der WWE, ich bin davon kein Fan. Also ich sag mal, jetzt in dieser Review hier gibt es natürlich dann vielleicht auch mal diesen einen oder anderen Vergleich zu TakeOver Cardiff, weil das einfach direkt davor lief. Und ich muss sagen, die Länge von NXT UK TakeOver Cardiff fand ich viel, viel angenehmer. Also weil dieses, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein sehr, weiß ich nicht, unaufmerksamer Mensch bin, aber 5 Stunden Wrestling am Stück kann ich mir nicht aufmerksam anschauen. Also, oder liegt das an mir oder ist das bei dir auch so?
Nee, man merkt natürlich dann schon, ich merke das bei mir immer so zwischen den Matches, dass ich dann nochmal aufs Handy gucke und nochmal sonst irgendwas. Ich habe auch ein Problem mit dieser Länge, weil natürlich wird nicht jedes Match so sein, dass du 100% emotional und gedanklich involviert sein wirst. Und entsprechend, ja, kann ich das total nachvollziehen. Mir sind 5 Stunden auch einfach zu lang. Bleibe ich dabei. Das ist eine Schwäche, die hatten wir schon bei WWE kritisiert. Wir haben auch bei den letzten AEW-Events kritisiert, dass das Zeitmanagement problematisch gewesen ist. Und hier müssen wir das genauso machen, weil man hat auch teilweise gemerkt, dass natürlich dann gegen Ende der Card oder auch zwischendurch mal, dass die Leute einfach, das Publikum sehr ruhig gewesen ist. Und das ist auch kein Wunder. Die haben sich wahrscheinlich davor noch Starcast-Events, die waren auf irgendwelchen Panels oder Autogrammstunden. Die haben auch natürlich positiv ausgedrückt, sehr schöne, lange Tage hinter sich, aber eben trotzdem lange Tage. Und irgendwann lässt dann eben die Aufmerksamkeit und auch die Euphorie so ein bisschen nach. Fand ich schwierig. Eine andere Geschichte, die ich noch ansprechen wollte, das Event fand ja im Sears Center in Chicago statt. Knapp 11.000 Leute passen da rein, das Ding war ausverkauft, haben wir schon drüber berichtet. Alles top. Was mich gestört hat, war, dass wir quasi einen ähnlichen Bühnenaufbau bekommen haben wie bei früheren Events. Hat dich das auch gestört?
Ja, also ich hätte jetzt schon irgendwie dann gerne so eine andere Stage gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also das ist jetzt natürlich aber irgendwie auch hohe Kritik, weil ich sag mal, natürlich. Es ist halt auch immer noch, also AEW ist halt trotzdem nicht WWE, auch wenn man jetzt immer sagt, so, oh, hier ganz krass Head-to-Head oder sowas, ne? Aber man sieht ja auch, dass NXT dann damit Head-to-Head geht und jetzt nicht Raw oder SmackDown. Also sie sind halt nicht so auf dem Level, wo man sollte sagen, so, oh, hier kommt der WWE-Killer. Deswegen kann man sagen, so klar, das sind ja auch dann alles Ausgaben oder sowas, trotzdem hätte ich jetzt bei der Show auch gerne nochmal irgendwie eine andere Bühne gehabt. Also so ganz subjektiv. Also klar, die machen auch ihr Pyro und sowas. Und ich finde das auch ganz cool. Und von mir aus, das könnte auch so die Stage sein für die Weeklies, weil ich finde, das sieht ganz cool aus mit diesen 2 Tunneln und mit diesem kronleuchterartigen Ding, was da rauf und runter fährt in der Mitte. Ich mag das, aber jetzt gerade für das Event hier wäre halt was Originelleres oder was Neues cooler gewesen, aber das natürlich meckern auf sehr hohem Niveau.
Absolut, ja, natürlich. Aber ich habe mir da irgendwie so gedacht, so, weißt du, dann hauen sie noch mal so einen großen Event raus und der war ja, wie gesagt, ratzefatz ausverkauft und alles. Und da wünsche ich mir, wie gesagt, das ist reines Wunschdenken, ne? Da hätte ich trotzdem gern so ein bisschen eigenen Anstrich noch gern gehabt, einfach um das Besondere am Event hervorzuheben, das Feierliche und so. Das ist das, was mir häufig bei WWE-Events fehlt, das fehlt mir auch bei anderen Events. Fand ich so ein bisschen schade, da hat mir ein bisschen was gefehlt, aber sei es drum. Und was übrigens auch noch, bevor wir es hinterher zwischendurch vergessen, es ist ja der nächste Pay-Per-View ist angekündigt worden, ne? AEW Full Gear am 9. November 2019. Also man hat jetzt erstmal quasi dann, einen Monat nach dem Launch bei TNT geht es dann weiter mit dem nächsten Pay-Per-View und der wird Full Gear heißen. Was sagst du zum Namen?
Ist halt ein 0815 generischer Name, ne? Also ist jetzt nichts Besonderes. Da finde ich All Out oder Double or Nothing cooler.
Da hat man ja dieses Casino-Motto. Das hat mich auch übrigens ein bisschen gestört. Wo sind eigentlich diese übergroßen Chips abgeblieben? Das ist so, Mensch, wir sind doch hier wir haben eine Casino-Battle Royale und alles und das gab's dann irgendwie nicht. Ich fand das ein bisschen schade, dass man da nicht noch dieses Motto noch mal so ein bisschen durchgezogen hat.
Die geben sich gar keine Mühe mehr.
Nein, aber
die sind
weißt
satt.
Doch, was ich. Weißt du, dann hätten sie da irgendwas anderes hinstellen. Ich fand das ein bisschen schade. Lass mich doch ein bisschen kritisieren hier. Ja, dann lass uns mal hier zur Card kommen, weil, wie gesagt, 5 Stunden Events, Match-Events gab's und insgesamt 10 Matches und natürlich startete der Event mit dem Buy-In und da eröffnet von der 21 Damen Casino Battle Royale, die ich gerade schon angesprochen habe. Auch hier das Regelwerk mit den 4 verschiedenen Decks, bei denen dann irgendwie 5 Frauen auf einmal in den Ring kommen, plus ein Joker, die dann als letztes in den Ring kommt, fand ich ein bisschen kompliziert. Ich musste mir erstmal das wieder ins Gedächtnis zurückrufen, wie das funktioniert ist, und ich bin da kein großer Freund von, wenn man das Regelwerk so künstlich kniffliger macht, als es eigentlich sein muss. Wie ist da deine Einstellung zu?
Ja, gerade bei so einer Battle Royale oder Rumble, nenn's wie ihr willst, das lebt ja auch davon, man sagt so, ach geil, guck mal, der ist da. Und zum Beispiel, wenn jetzt hier eine Tennille Dashwood dabei ist oder wenn dann auch irgendwelche in Anführungsstrichen Legends oder so von früher rauskommen, das geht eben unter, wenn da so eine Fünferreihe rauskommt, finde ich.
Ja, man hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, also ich hatte immer den Eindruck, dass nicht jede Dame hier so diesen Moment bekommen hat, der sie vielleicht verdient gehabt hat. Also gerade bei den ersten 2 Decks, die es da gegeben hat, war es für mich wirklich so, da hat man noch so 1, 2, 3 Momente gehabt, aber eben dann nicht mehr so die ganz großen Geschichten. Ne? Also klar, man hat natürlich im ersten Deck eine Nyla Rose gehabt, die ja ohnehin als die anschließende Siegerin hier sehr dominiert hat. Wir hatten den von dir auch in der Vorschau angesprochenen Big Show-Moment gleich zu Beginn natürlich. Ne?
Ja, Klassiker halt, ne?
Absolut, ne? Und die hatte dann auch diverse größere Geschichten gehabt, auch mit Big Swole zum Beispiel, hat mir sehr gut gefallen, dann im zweiten Draw und auch ein paar andere Damen. Ich war jetzt aber vielleicht auch ein bisschen enttäuscht davon, dass eben da einige Frauen nicht die große Rolle gespielt haben. Ich fand zum Beispiel, dass Jazz ziemlich untergegangen ist als Legende, die sie da reingeschmissen haben. Und auch eine Evil-Liz war für mich jemand, die ja bereits im Vorfeld angekündigt gewesen ist und die eigentlich keine dominante Rolle gespielt hat. Man hat sich hier schon sehr auf die, ja, eigenen Namen, sage ich jetzt einfach mal, verlassen. Eine Britt Baker war relativ präsent, hat sich auch sehr, sehr lange durchgehalten. Klar, eine Nyla Rose war sehr präsent. Awesome Kong hat ordentlich aufgeräumt. Eine Bea Priestley, das sind die Namen, die wir schon von den vorherigen Shows kannten.
Ansonsten aber ist halt auch gut, dass du dann da irgendwelche Fäden nochmal weiterführst, ne? Also,
das auf jeden Fall.
Da musst du ja die Chance nutzen, gerade jetzt, wenn du hier sagst, wir können 20, halt 21 Frauen präsentieren. Dann macht's, also dann da nutzt die Chance eben, um deine Fäden irgendwie weiterzuführen, gerade jetzt hier mit deinem Britt Baker und Bea Priestley.
Absolut. Und die können ja auch was. Und da, ja. Ich finde halt nur, weil ihr habt ja auch so ein bisschen angesprochen, man kann das jetzt hier als Plattform benutzen, um irgendwelche neuen Talente zu präsentieren. Das habe ich hier und da mal gesehen. Wie gesagt, also Big Swole war so eine Geschichte, die mir, oder eine Dame, die mir gut gefallen hat. Ne, Nicole Savoy, die hat einen geilen Topi durch die Seile gesprungen, fand ich auch super. Aber ansonsten hat es mir da so ein bisschen gefehlt. Auch so eine Tennille Dashwood, die ja auch schon großer Name ist, hatte zwar so ihre Momente, war aber auch relativ fix raus. Und ich fand den Kampf insgesamt okay. Plus natürlich, darf man auch nicht vergessen, den Joker haben wir hier noch gar nicht genannt. Kai, wer war das denn?
Genau, Mercedes Martinez. Mercedes, wie auch immer man das ausspricht.
Mercedes. Genau.
ja, also der Joker kriegt dann ja auch wenigstens so sein Special Moment, weil er dann eben alleine reinkommen kann. Ne? Und das hatte man dann hier natürlich auch.
Genau, die hat auch einen dicken Pop bekommen und das hat dann auch irgendwo gepasst. Aber auch hier, die hat keine große Rolle mehr gespielt, aber war natürlich so ein bisschen der Aufreger, weil die ja noch zuletzt noch bei NXT teilweise gekämpft hat, also zuletzt im Sinne von, ja, gut von einem Jahr oder so, hat sie noch bei NXT gekämpft, war bei Mae Young Classic dabei. Also das war schon ein Name, den hat man eher so im erweiterten NXT-Radius gesehen und jetzt ist sie dann eben hier aufgetreten. Warum auch nicht? Ansonsten, ja, es war eine, würde ich mal sagen, solide Battle Royale, die wir hier gesehen haben. Ich fand sie jetzt nicht herausragend in irgendeiner Art und Weise. Am Ende gewinnt das Ding hier Nyla Rose und vor allem wird natürlich die Fehde, du hast es gerade eben schon angesprochen, zwischen Bea Priestley und Britt Baker hier weiter fortgeführt. Das waren ja auch letztlich dann die hier die letzten 3 unter sich ausgemacht haben. Also Nyla, Bea und wen habe ich vergessen?
Britt Baker.
Genau, Britt Baker. Mit dem Rumble 92 Ende, was ich sehr schön fand. Also da ist ja erstmal Bea Priestley rausgeworfen worden und hat dann ja Britt Baker am Arm festgehalten. So ein bisschen wie das Hulk Hogan damals bei Ric Flair gemacht hat. Und dann hat eben Nyla Rose die gute Britt Baker rausbefördert. Fand ich schön, war so ein bisschen schöne Reminiszenz an alte Zeiten. Für die, die es verstanden haben, so ungefähr. Deswegen war okay. Weiter ging es dann mit einem Tag-Team-Match und da ja, ist eines unserer Lieblingsteams, eines unseres Lieblings-Newcomer-Teams hier aufgetreten. Das war einmal Private Party gegen Jack Evans und Angelico. Und ihr habt ja bei der Vorschau noch erwähnt, dass wenn Angelico und Jack Evans hier verlieren, dass sie dann erstmal so ein bisschen Jobber-Status haben, gerade wenn das jetzt um die um das Turnier, um die Tag-Team-Titles geht, was ja dann bei TNT eine große Rolle spielen wird. Ich würde euch zustimmen, hätte es da die letzten Minuten nicht gegeben, also nach dem Sieg der Private Party, weil da gab es ja den Turn, Kai.
Ja, also auch generell zum Match. Ich mag es eben, dass hier so eine Private Party sich so in das Herz der Leute kämpft oder präsentiert, so mit ihrer Art. Ich mag die, ich finde die geil. Du siehst, also auch gerade so als neuer Zuschauer, sage ich jetzt mal, ne, also wozu ich mich natürlich dann auch irgendwie zähle, so du siehst die einmal, du siehst die zweimal und sagst, ah, okay, die finde ich geil, die machen Bock. Und dann holen die dich auch ab. Und dann auch gerade mit der Art, wie sie kämpfen, das ist jetzt ja nicht dieses Matten-Wrestling, sondern die sind ja schon auch eher spektakulär. Deswegen, ich finde das cool. Ich finde es auch super geil, dass die hier gewonnen haben. Weil wir auch gesagt haben, oh ja, eigentlich bräuchten den Sieg ja auch ein Jack Evans und ein Angelico. Das ist so ein bisschen so mit welchem, also wer hier gewinnt, das ist das Team, mit dem er geplant wird. Und du hattest die Private Party, die jetzt den Sieg geholt haben, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich die eben mag. Ja, Jack Evans und Angelico dann verloren. Am Ende dann mit dem Turn, was dann ja auch irgendwie passend ist, dass du sagst, die müssen irgendwie relevant bleiben und nicht nur die sein, die dann mit ihren näheren Klamotten immer verlieren. Das ist ein bisschen, ja, das ist dann schwierig. Muss aber auch trotzdem sagen, wenn wir jetzt noch später zur Maincard kommen, wenn du dann auch siehst, dass in der Tag-Team-Division LAX, die Young Bucks und die Lucha Bros sind, dann ist das schon sehr schwierig, sich da auch als anderes Team durchzusetzen. Also ja. Ich sehe da jetzt auch einen Jack Evans und Angelico. Ich sehe die trotzdem eher weiter unten, unabhängig jetzt vom Turn oder nicht. Also es ist gut, dass du jetzt mal ein böses Tag-Team hast, mal wieder mehr. Ne? Können ja die alle ja auch immer gut sein und immer nur Handshakes nach jedem Match haben. Nichtsdestotrotz sehe ich die eher in einer unwichtigen Rolle.
Ja, ich glaube, es ist aber, wie du schon gesagt hast, es ist ganz gut, dass man jetzt hier auch mal ein Tag-Team ganz klar als Heel-Tag-Team positioniert, was dann irgendwie unfair agiert. Und auch gerade Jack Evans kann ja den Heel super gut spielen. Das hat er auch schon bei Lucha Underground ja teilweise gemacht. Ist ein super nerviger Charakter, wenn er da so richtig aufdreht und genau deswegen funktioniert er. Ich bin mal gespannt, was man damit mit diesem Team vorhat. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt so weit oben rangieren werden, aber zumindest haben sie dann schon mal eine Rolle und werden dann sicher auch hier und da den einen oder anderen Sieg einfahren. Aber ich gebe dir recht, also die Top-Region der Tag-Teams ist natürlich jetzt schon, ja, absolut eigentlich voll, um es mal so zu sagen, weil wir haben natürlich auch dann noch so was wie Dark Order. Ich meine, da kommen wir später auch noch zu. Die haben mich jetzt persönlich nicht so überzeugt, aber offensichtlich plant AEW mit denen ziemlich Großes und wollen die da eben auch etablieren. Sprich, wir haben eigentlich oben schon vier Tag-Teams, die recht stark aufgebaut sind. Und dann wird es eben eng werden da an der Spitze. Mal gucken, was sie damit machen. Ansonsten hier das Tag-Team-Match hat mir gut gefallen. Es war so ein bisschen erneut ein Highlight-Reel für die Private Party, erneut gerade auch die Posen und das Charisma hier von Mark Quinn und Isaiah Cassidy. Ich finde die beiden Jungs auch top hier. Also die bringen wirklich frischen Wind da rein, haben coole Tag-Team-Manöver dabei, also auch diese Geschichten mit dem, egal ob es jetzt ein eingesprungener Cutter ist oder ob es dieses, ja, quasi rausfliegen über den Rücken des Partners und dann wieder reinfedern ist. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Kann man absolut so machen. Deswegen Private Party, Daumen hoch. Und bei Angelico und Jack Evans freue ich mich einfach mal darauf zu sehen, wie die beiden hier als Heel-Tag-Team funktionieren. So, und damit sind wir dann auch auf der Main-Card angekommen. Und als Opener hatten wir ein Tag-Team, was ja eigentlich das prädestinierte Babyface-Team ist. Das ist zum einen natürlich der Jurassic Express, bestehend aus Jungle Boy, dem Luchasaurus und Marco Stunt auf der einen Seite. Und die drei treffen auf So-Called Uncensored oder einfach nur SCU, bestehend aus Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Die drei haben jetzt ja so gefühlt ständig irgendwelche Matches in der, ja, in den unteren Card-Regionen bestritten, haben da aber eigentlich immer abgeliefert. Und dieses Match packe ich da auf jeden Fall auch in diese Schublade mit rein. Also es war sehr unterhaltsam, 12 Minuten Vollgas, mehr oder weniger, und war für mich echt ein schöner Opener. Wie hast du es gesehen?
Ja, also ich finde auch jetzt gerade zu sagen, untere Kartregion, also ein Opener ist schon sehr wichtig.
Absolut. Und, also ich war jetzt auch nicht, wie sagt man so schön, das war jetzt auch nicht disrespectful gemeint oder so. Ja. Du brauchst sowas natürlich auch, ja.
Genau, also ich finde nämlich, du hast hier den perfekten Opener genommen. Du siehst auch der Jurassic Express, die sind verdammt over, jeder mag die. Aber auch SCU, die kommen auch gut an. Und das macht einfach Spaß. Also du siehst das und das war genau das, was man erwartet hat. Marcus Stunt hatte da seine witzigen Spots, ein Jungle Boy hatte seine Underdog-Spots, ein Luchasaurus. Der ist so ein guter Wrestler, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, der ist so groß und auch so kraftvoll, aber dann zeigt er auch so geile Kicks und Moonsaults aus dem Stand. Also ich liebe Luchasaurus, der ist Hammer, ne? Also wirklich.
Ja, es gab ja diese eine Sequenz, wo er da wirklich SCU quasi im Alleingang weggebügelt hat, mit den Kicks, mit den Knien, mit den Chokeslams und dann eben auch diese Abfolge gezeigt hat, auch mit dem Kip-Up teilweise und dem Moonsault und so. Da hast du ja auch gemerkt, dass die Crowd mega abgegangen ist. Und der ist meiner Meinung nach wirklich einer von den absoluten Neuentdeckungen, die hier AEW absolut auf den Schirm gebracht haben. Ich kannte den Luchasaurus vorher vom Namen und hatte irgendwie so ein, zwei Ausschnitte davon gesehen. Hab gedacht, ja, ist ein ulkiges Gimmick irgendwie, mal gucken, was er kann. Aber der hat sich hier für mich absolut etabliert. Und das ist jemand, also den kann ich mir in vielleicht im Jahr oder ein bisschen weiter noch durchaus in gehobene Kartregionen vorstellen. Ich finde den hier top, also kann ich gar nicht anders sagen. Und das Match war ja auch einfach super unterhaltsam, auch sowohl durch die Tag-Team-Manierismen und die Tag-Team-Manöver von SCU, aber dann eben auch durch dieses Zusammenspiel des gesamten Jurassic Express, du hast es gerade eben schon angesprochen, weil die natürlich so, ja, ich meine, Markus Stunt ist 1,57, Luchasaurus ist irgendwie knapp an die 2 Meter und das ist einfach so ein merkwürdiges Team, aber die sind trotzdem mega unterhaltsam, oder?
Ja, ganz genau. Also ich will jetzt aber auch dann wieder Luchasaurus und Jungle Boy alleine als Tag-Team haben. Also das ist halt ganz witzig und die können auch Markus Stunt dann irgendwie mal mit rausbringen, aber ich brauche die jetzt nicht immer in dieser Dreierkonstellation, wenn ich ehrlich bin.
Ja, klar.
Also, ich möchte jetzt dann auch schon die nicht immer nur in diesen, also ich fand das komplett geil, was die gemacht haben und ich liebe das alles, aber ich will nicht, dass es auch jetzt so läuft oder so, aber ich will nicht, dass sie irgendwann in dieses Comedy-Ding verfallen. Mhm. Dieses, ja, das ist ja immer ganz witzig oder sowas, sondern ich will auch, dass jetzt gerade so in einem Jahr vielleicht, oder wer weiß, also wie gesagt, Tag Team Division ist stacked, wie wir gerade schon festgestellt haben, aber gerade so The Boy and His Dinosaur, das kann halt ein richtig gutes Tag Team werden. Und davon möchte ich dann auch mehr sehen. Und auch ich glaube auch, dass die beiden gegen die Young Bucks oder auch gegen die Lucha Bros oder keine Ahnung was fantastische Matches haben können. Deswegen, also so Marco Stunt, das können die dann mal machen und den auch mal irgendwie mit zum Ring bringen, um den irgendwie hinzuwerfen oder sowas. Aber ich will das jetzt nicht immer so in so Dreier-Matches haben.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Zum Beispiel für das Tag Team Turnier kann ich mir, also den Boy and His Dinosaur kann ich mir total gut als so ein Underdog-Team vorstellen, weißt du, wo man eigentlich denkt, dass die irgendwie vielleicht keine Chance haben und dass dann auch Jungle Boy vielleicht noch irgendwie eine Verletzungsgeschichte oder sonst irgendwas kriegt und die sich dann irgendwie durch das Turnier arbeiten und dann vielleicht bis ins Halbfinale oder sonst irgendwas vordringen. Fände ich super spannend. Hier in dem Match hat es mir aber auch gut gefallen, wie man am Ende quasi diese Dominanz eines Luchasaurus durch SCU so ein bisschen gebrochen hat, weißt du, als es dann diesen Hurricane Runner nach draußen gegen den Luchasaurus gehabt, der dann einfach mal seine beiden Teamkameraden hier umgemäht hat und anschließend dann eben auch diesen Best Meltzer Driver, ne, also diesen doppelten Tombstone quasi von SCU gegen Stunt und Jungle Boy gegeben hat. Das finde ich war ein klares Ausrufezeichen und ich kann nicht sagen, mich hat dieser Opener einfach sehr, sehr gut unterhalten und genau das muss auch ein Opener machen. Hat total Spaß gemacht. Wie siehst du die Rolle von SCU? Weil die sind ja irgendwie die Veteranen hier im Roster. Ne? Das sind alles drei super erfahrene Leute, die auch total crisp arbeiten und wirklich hier immer ihren Job richtig gut abliefern und auch entsprechendes Charisma mitbringen. Glaubst du, das ist ein Team, das irgendwo eine größere Rolle spielen wird?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Was macht man mit denen? Und das ist ganz komisch, aber ich finde, du hast gerade in der Tag-Team-Division das Problem, wie setzt du die alle ein? Mhm. Also, weil klar, das Turnier, das schreibt sich ja in Anführungsstrichen von selbst, ne? Aber danach musst du irgendwie gucken, wie geht's weiter? Und jetzt auch, glaube ich, ein Daniels, der ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter, ne? Ich weiß,
ja, klar.
Ist der schon, wie alt ist, der ist schon über 40 oder nicht?
Der müsste irgendwie 46, 47 sein,
ja,
oder so.
Also, der wird jetzt ja auch nicht mehr oder, keine Ahnung, vielleicht macht das auch wie ein Jericho oder sowas und wird jetzt auch noch 5 Jahre wrestlen, was weiß ich. Aber, also der wird ja auch irgendwann raus sein. Und ich sag mal, wenn jetzt ein Christopher Daniels bei SCU fehlen würde, dann wird da auch irgendwie eine Menge an Charisma fehlen. Also ich bin echt mal gespannt. Also ich sehe die gerne, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, Kai, wofür steht SCU? Außer jetzt wortwörtlich, dann könnte ich es dir nicht sagen.
Ja, ich tue mich da auch so ein bisschen schwer. Also ich sehe die total gerne. Ich finde, die sind eine Bereicherung für jede Card. Und trotzdem sehe ich die eben nicht in den absoluten Card-Regionen. Also ein Chris Daniels ist sogar schon, der wird dieses Jahr 48, also es ist 47. Hat Weihnachten Geburtstag übrigens, wer Karten schicken möchte, 24. Dezember. ja, ich weiß es eben auch nicht genau. Ich, wie gesagt, ich sehe die total gerne, ich mag die alle irgendwie und die sind ja auch, wie gesagt, Top-Wrestler. Aber ich sehe die jetzt nicht als, eigentlich nicht als die Zukunft, sondern eher so als das Aufbauteam, weißt du? Wenn ja, du dann genau. Mal ein junges Team hast, was da irgendwie overgehen muss, das lässt du dann vielleicht eine Fehde gegen die bestreiten, steckt vielleicht auch Niederlagen ein, die sind dann aber natürlich verziehen, weil das eben Veteranen sind. Und später kannst du die dann eben dann daran wieder aufbauen. Egal wie, Top-Match, guter Opener. Und damit, glaube ich, können wir dann auch zum nächsten Match springen. Und da gab es ja das Dream-Match irgendwie, was dann ja eher zufällig zustande gekommen ist, nämlich bedingt durch die Verletzung eines John Moxley. Da gab es nämlich dann Kenny Omega gegen Pac. Und ich habe das Match, ehrlich gesagt, viel, viel später in der Card erwartet.
Das hat mich auch extrem gewundert. Ich hatte auch so, okay, also das kommt jetzt, ist eine Ansage.
Ich habe das halt irgendwie so als, fünftes, sechstes Match irgendwie erwartet, so als das Midcard-Festival irgendwie, kam nicht. Und ja, ich glaube, hier gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Ich fand den Kampf top, auch wenn ich so meine Problemchen hier und da gehabt habe, vor allem was die spektakulären Aktionen nach draußen angeht, wo ich mich immer gefragt habe, warum machen die, keine Ahnung, den Moonsault und andere Dives immer an den Seiten, wo die Guardrail so nahe steht und nicht irgendwo da, wo die Rampe ist und wo Platz ist, wo ja auch ein Pack ist ja, glaube ich, einmal bei einem Moonsault richtig fies auf das Gitter oben geknallt. Du fandest den Kampf gerade in der Anfangsphase, glaube ich, ein bisschen problematisch, oder?
Ja, also, was ist Anfangsphase? Die Anfangsphase fand ich eigentlich sogar ganz gut, weil du, also, weil da haben sich auch irgendwie, da haben sich cool ausgekontert und du wusst nicht, was kommt jetzt zum Beispiel auch gerade, wo dann, ich weiß gar nicht, was es war, also wo dann Omega einen Pack von hinten greifen wollte und dann einfach diesen Salto nach vorne gemacht hat, um es zu kontern oder so. Das mochte ich alles, aber trotzdem, so mittendrin hast du immer gemerkt, das ist ja alles schon ganz gut und da sind auch zwei sehr, sehr gute Wrestler im Ring, aber ich fand die Chemie, die war so ein bisschen off bei den beiden. Also, das war ein gutes Match, aber das war kein rundes Match, fand ich. Du hast immer wieder gemerkt, da holpert's gerade ein bisschen, da wird jetzt doch noch mal irgendwie 3 Sekunden länger gewartet als irgendwie sonst und da ist der Move ein bisschen unsauber ausgeführt und das kennst du eigentlich von beiden nicht so.
Ja.
Und das war, also keine Ahnung, also irgendwas hat da nicht so gepasst. Also jetzt vielleicht natürlich auch, weil das Match halt eine Woche vorher gemacht werden musste, aber trotzdem sind das zwei Wrestler, die auf einem so hohen Niveau normalerweise kämpfen. Das fand ich hier ein bisschen komisch. Also weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Es war hier und da ein bisschen rau. Also da bin ich komplett bei dir. Und manchmal war hier auch so ein bisschen das Timing ein bisschen merkwürdig. Trotzdem haben das die beiden in meinen Augen ziemlich gut überspielt, sage ich das einfach mal so, weil das wurde dann ja auch durch Verkaufen und einfach auch durch die beiden Charaktere, finde ich, ganz gut wieder wettgemacht. Also tatsächlich habe ich das hier und da auch gesehen, aber dann waren zugleich auch immer wieder so viele Aktionen dazwischen, die mich da wieder reingeholt haben in das Match und Aktionsfolgen, weil da war ja wirklich vieles Schnelles dabei und auch viele spektakuläre Aktionen, auch harte Aktionen, ne? Auch wenn dann ein Omega wieder seine V-Trigger auspackt.
Boah, die sind so
oder,
gut, ne? Also, die liebe ich.
Oder auch hier einen Pack mit seinen Supplessen teilweise oder anderen Aktionen. Also, da war ja viel drin, was man mögen konnte. Und ich habe gemerkt, ich war nicht 100% in dem Match drin. Irgendwie hat da so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Story für mich gefehlt, wobei man das ja schon am Anfang so ein bisschen versucht hat, hier die Charaktere klar zu machen. Und gerade ein Pack wird ja hier eindeutig als Bösewicht, ne, als der Bastard irgendwie in die Promotion eingeführt. Er hat ja auch danach gesagt im Interview irgendwie, dass er jetzt Kenny Omega besiegt hat und dass er jetzt quasi ja der Herrscher über das ganze Ding hier sei und er könne machen, was er wolle, so ungefähr. Also da ist schon der Weg eines Pack ist hier schon klar geebnet. Ja, ich mochte den Kampf trotzdem. Ich hätte noch mehr gemocht, wenn gerade die Dives nach draußen einfach ein bisschen safer gewesen wären. Und ich habe auch hier und da das Gefühl gehabt, dass da die Kommunikation zwar da war, aber vielleicht brauchen die beiden einfach ein bisschen mehr gemeinsame Matchpraxis, um sich einzurufen. Das kann durchaus sein. Ich hatte auch so ein, zwei Mal meine Momente, wo ich mich gefragt habe, so, ja, ne, da war es jetzt ein bisschen unrund, aber nichtsdestotrotz fand ich, war das ein Top-Match, das mich mit der Geschichte, die es erzählt hat und mit den Charakteren, die da drin gewesen sind, das hat mich schon durchaus überzeugt. Gerade gegen Ende hat man ja auch wirklich noch diese Momente gehabt, wo es ja dann auch wirklich sehr, sehr geholpert hat mit diesem Runner dann zum Schluss. Vielleicht, ne, was ja, also ich bin eh kein Freund von dieser ständigen Reverse-Runnerei, ne, Poison-Runner, der dann immer von hinten angesetzt wird. Und hier war es ja dann wirklich so, dass die quasi dann eine komplette Sequenz irgendwie improvisieren mussten. Und das hat für mich auch das Ende ein bisschen kaputt gemacht. Wie fandest du die Finisher-Phase inklusive dem Einschlafen von Kenny Omega im Brutalizer?
Ich bin kein Fan von so Finishern wie dem Brutalizer oder auch der von zum Beispiel Black Widow bei AJ Lee, weil ich mir, also das ist halt, ich weiß, dass das dumme Kritik ist, aber trotzdem, das sind immer so Finisher, wo du sagst, ja, du wendest gerade deine ganze Kraft an, einfach stehen zu bleiben, so, lass dich einfach auf den Rücken fallen, dann ist auch gut. Also, das verstehe ich bei diesen Moves nicht so. Ja, du bleibst da gerade stehen, so, wenn du dich jetzt fallen lässt und nicht nach vorne, sondern einfach nach hinten, dann ist das jetzt auch einfach mal erledigt mit dem Griff hier. Also, das finde ich immer doof, aber das ist ganz subjektiv. Ich hatte, glaube ich, sogar auch getippt, dass Pack hier gewinnt. Oder Pack, wie auch immer. Trotzdem war ich dann am Ende überrascht, dass er wirklich gewonnen hat. Aber ich mochte es. Also ich fand es gut. Ich finde auch, dass der Richtige hier gewonnen hat.
Ja, man verkauft ja an Kenny Omega ohnehin schon irgendwie seit der ersten Show, also seit der Niederlage gegen Jericho, ja so ein bisschen als den, der muss erstmal sich noch wieder zurechtfinden und der muss wieder erstmal auf die Siegerstraße und so. Der wird natürlich zurückkommen. Das ist ganz klar, weil Kenny Omega wird auch eines der Aushängeschilder von AEW werden und ist es ja eigentlich auch schon. Für mich hat das hier auch gepasst. Allein, dass auch ein Pack, der ja jetzt echt so ein bisschen holprigen Start durch diese Dragon Gate-Geschichte und eigentlich hätte der schon quasi in der aktiven Fehde schon längst stecken müssen und jetzt wird er eben mehr oder weniger hier so schnell ins kalte Wasser geworfen. Deswegen hat der tatsächlich hier den Sieg, glaube ich, mehr gebraucht, als das ein Kenny Omega gebraucht hätte, der ja einfach per se schon over ist. Und deswegen, ich bin da komplett konform. Ich fand auch, dass dieser Brutalizer eben ein bisschen merkwürdig ausgesehen hat und generell, was mich an der ganzen Übertragung gestört hat, dass man das Gefühl hatte, dass die Kamera oft nicht da gewesen ist. Also der Brutalizer, da hatte ich das grundsätzliche Problem, da will ich auch das Gesicht wirklich von Kenny Omega sehen und nicht nur den Hinterkopf. Deswegen ist das schon mal ein schwieriger Finisher. Aber ich hatte während der gesamten Show häufiger mal so Momente, wo die Kamera nicht wirklich da gewesen ist, wo sie hätte sein sollen. Und das war hier auch so ein bisschen für mich. Und das kam natürlich jetzt überraschend. Ich fand es aber auch gut. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Mit dem Pack, der Größte sein will, der darf sich dann wieder als den King von AEW krönen oder wie auch immer. Und dann Kenny Omega, der hier garantiert wieder ja an die Spitze zurückkehren möchte und da garantiert auch noch so ein paar schöne Promos und Geschichten für sich im Petto haben wird. Also schauen wir einfach mal. Bevor wir zum nächsten Match kommen, ist dir jetzt auch aufgefallen, dass hin und wieder nicht alles Relevante gezeigt worden ist, dass die Kamera ein bisschen off gewesen ist hier und da?
Ja, das habe ich mir auch, ich weiß gar nicht mehr, das im war es das Tech-Team-Match, glaube ich, das Ladder-Match, da kam es mir manchmal so vor, als wäre zu viel Action für die Kamera da und ja, dass ich dann Sachen verpasst habe, das fand ich ein bisschen komisch. Also das habe ich bei den anderen Events nicht so empfunden wie dieses Mal.
Ja, also wie gesagt, ich hatte bei den letzten Events, glaube ich, war es nicht so krass, aber ich glaube auch bei Double or Nothing, glaube ich, habe ich das auch schon bemängelt gehabt. Also da müssen sie auch ein bisschen dran arbeiten. Dafür auch wieder, ne, Lob und Kritik. Was ich wiederum sehr schön fand, war zum einen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Entrances besser diesmal in Szene gesetzt haben. Das heißt, die Themes waren deutlich lauter, als es vorher gewesen sind. Und ich finde die Titantrons deutlich schöner, als ich das in Erinnerung hatte, weil sie die auch wirklich schön irgendwie in die Entrances eingebaut haben. Du hattest Blenden gehabt, du hattest auch teilweise so ein bisschen Filmchen gehabt. Also Lucha Express hattest du hier aus Jurassic Park, das vibrierende Wasserglas zum Beispiel. Das fand ich gut. Ist dir das auch aufgefallen oder ist das nur wieder der Nerd in
mir? Nee, das mochte ich. Also das hast du auch zum Beispiel gesehen bei dem Entrance von einem Janella und sowas, die dann rübergeschnitten haben vom Video vom Tron zum normalen Entrance zum Beispiel. Oder auch Also klar, dass da so kleine Schnitzer drin sind, ist das ja überall. Zum Beispiel auch, dass dann bei einem Darby Allin dann irgendwie Jimmy Havoc stand oder so. Das ist dann so, ja, meine Güte.
Weiter ging es mit dem Cracker Barrel Clash. Mein Gott. Joey Janela gegen Jimmy Havoc, gegen Darby Allin. Ja, ich nenne es mal eine Materialschlacht. Eine pure Zerstörung hier. Kaputte Tische, kaputte Tonnen und Reißzwecken, Staple Guns und ich weiß nicht was. Kai, wie hat dir das Ding gefallen hier?
Ich glaube, das ist auch so ein Match, an dem scheiden sich, glaube ich, die Geister. Ich fand's einfach geil. Also, das war genau das, was ich wollte. Auf so Matches muss man Bock haben. Wenn man auf so Matches keinen Bock hat, können die richtig, richtig kacke sein. Aber es war genau das, was ich wollte und noch mehr. Also auch Jimmy Havoc, der da anfängt und einfach erstmal sich selber stapelt, war so auch so, okay, da ist schon ein kranker Motherfucker, der Typ. Dann geht's da los, auf einmal binden die den an einem Stuhl fest, packen die da Thumbtacks in seinen Mund und wickeln an seinen Mund, da war ich auch so, okay, das war, also ich glaube, das wollte ich, glaube ich, nicht, aber okay, so macht euer Ding. Das fand ich wirklich einfach nur krank, aber auch ein bisschen geil in dem Moment. Und dann wirklich, dann einfach nur Vollgas, dann sind sie nach draußen gesprungen, auf den Jimmy Havoc, der auf dem Stuhl war und hier. Und dann wurde also das war, ja, eine Materialschlacht, aber es war einfach geil. Also wirklich, ich hatte da komplett meinen Spaß mit. Das war 15 Minuten lang komplett Car-Wreck und das war toll.
Absoluter Abriss halten. Ich fand's auch unterhaltsam. Also ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, das war geil. Ich fand's aber sehr unterhaltsam. Für mich hätte es tatsächlich ein bisschen kürzer sein können. Also so 2, 3, 4 Minuten kürzer hätten da für mich auch gereicht. Ich fand, es waren zwischendurch mal ein paar Längen dabei. Aber es hat irgendwie dann trotzdem Spaß gemacht. Und ich fand es übrigens ganz gut, dass es zwar so ein Car-Wreck gewesen ist, aber jetzt nicht so eine Blutschlacht, weißt du, bei dem jeder irgendwie am Saften ist bis zum geht nicht mehr, sondern man hat ja, klar, es gab so ein bisschen Blut durch die Staples und so, aber jetzt nicht wirklich schlimm und durch die Thumbtacks natürlich auch. Ne? Durch dieses, mal ganz im Ernst, dieses mit Reißzwecken beklebte Skateboard, Kai.
Das war einfach eine witzige Idee, oder? Also das waren auch so Sachen, die hast du sonst noch nicht gesehen. Also diesen Skateboard-Move, den hat man jetzt ja schon in Anführungsstrichen häufiger mal irgendwo gesehen. Aber dann einfach nochmal hier Heftzwecken drauf zu machen, das ist dann schon Next-Level-Shit.
Ich habe mir gedacht, so, what the fuck? Und die Kommentatoren sind erst nicht richtig drauf eingegangen. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst doch sehen, dass da irgendwas drunter ist. Und dann haben sie es halt irgendwann endlich bemerkt. Und auch die Sache mit den Fässern, die dann da zum Einsatz gekommen sind. Also die natürlich, das waren ja präparierte Fässer, ganz offensichtlich.
Coffin Drop.
Coffin Drop, genau. Ich habe irgendwie meine Probleme mit dem Namen. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Aber der Coffin Drop quasi da nach draußen auf die. Das
war auch wieder komplett geisteskrank.
Aber ich glaube, er ist auf jeden Fall weicher gelandet als die letzten Male, als er den gezeigt hat.
Ja, aber also wirklich. Du überleg mal, was da alles schief gehen kann. Stell mal vor, der springt zu kurz. Stell mal vor, der springt zu weit. Also, dann ist aber auch mal ganz schnell Essig mit Wrestling. Also wie unfassbar. Man könnte das jetzt irgendwie durchgehen und sagen, was da alles krank war und verrückt und wieder die Sache mit dem Stuhl, das haben die doch sicherlich 20 Mal geprobt und es hat nie geklappt, dieser Monkey Flip. Also erstmal ganz ehrlich, wurde der erst in den Kopf stapelt und dann zeigt Havoc diesen Monkey Flip und Janela landet einfach mit dem Stuhl perfekt wieder und das kannst du mir noch nicht, also das ist wie gesagt, das ist eine Sache, die probst du 20 Mal und die klappt nie und dann genau da klappt sie auf einmal. Also das ist unfassbar, wie gut das dann auch war und ich mag Joey Janela immer noch nicht, aber der hat es dann auch verdammt geil gesellt, ne, als er dann so gelandet ist.
Ich musste auch lachen und ich habe auch ja Joey Janela oft genug kritisiert. Ich bin auch jetzt noch kein riesen Fan von ihm, aber in solchen Matches lasse ich ihn mir auch mit seiner Art irgendwo gefallen und dieser Augenblick, da habe ich auch sehr laut gelacht vom Fernseher, ich gebe es zu und das war cool und generell, die drei haben hier schon gut zusammengearbeitet und das war genau deren Metier, wo sie hier gearbeitet haben. Ne? Und ich fand es aber auch cool, dass dann am Ende ein John Moxley das Ding hier gewinnen konnte mit dem Acid Rainmaker dann auf die Tonne.
Ich wusste gar nicht, dass John Moxley dabei war. Bei mir hat Jimmy Havoc gewonnen.
Oh, Jimmy Havoc, Alter. Ey. Ja. Manchmal. Ich hab nicht genug Schlaf gekriegt die letzte Zeit, glaube ich. Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Urlaub. Jimmy Havoc natürlich, nicht John Moxley. Ja,
das fand ich auch cool, weil
hat mich aber gefreut. Jimmy Havoc.
Ja, genau. Sehe ich auch so.
Ja, und damit ging es dann eigentlich auch schon weiter.
Also in your face, Shaggy. Hast du jetzt davon?
Wieso?
Ja, weil der hat in der Preview gesagt, ah nee, Jimmy Havoc, den finde ich nicht so toll. Der soll nicht gewinnen, hier soll ein Darby Allin oder sowas gewinnen. Ich sage, hier, Mittelfinger, Jimmy Havoc, Bums.
also ich sag's dir, wie es ist. Ich mag Jimmy Havoc jetzt auch eher so mittel. Ich finde, das ist auch jemand von den Wrestlern, der ist beim Entrance eben total geil und dann kaum, dass er die Maske abnimmt und den Mantel auszieht, ist immer noch okay. Aber ich war nie ein großer Fan von Jimmy Havoc, muss ich leider zugeben. Ich fand Darby Allin mag ich tatsächlich ganz gerne.
Ja, ich auch. Ja, aber ich finde einfach Jimmy Havoc, den ist ein kranker Ficker. Also anders kann man den, glaube ich, nicht beschreiben.
Ja.
Von daher, der lässt sich Thumbtacks in den Mund stecken und den Mund zukleben. Also.
Ja, das stimmt. Aber da hätte man zum Beispiel auch noch ein bisschen mehr draus machen können, natürlich eigentlich. Also das hat ja jetzt keine riesig große Rolle gespielt, außer dass er das am Ende dann ausspucken konnte und da jemand ins Gesicht werfen durfte.
Ja. Aber das macht er.
Machen können. Na gut. Weiter ging es dann mit einem Tag-Team-Match und in diesem Tag-Team-Match ging es um ein Freilos im AEW Tag-Team-Title-Tournament. Diese Sache mit den Freilosen und dem Turnier haben wir schon hinlänglich besprochen. Auch das macht es nicht alles komplizierter, als es ist. Finde ich. Ich finde das total dämlich, weil ich habe inzwischen keine wirklich Übersicht mehr, wie die Win-Loss-Statistik, wie das mit den Freilosen und ich habe keine Ahnung, was ist. Also das ist alles ein bisschen schwierig, finde ich. Ich finde, das hätten sie anders gestalten sollen.
Komische ist noch, dass wir noch Shaggy und ich in der Preview meinten, ja, also irgendwie, die haben ja gar nicht so eine große Tech-Team-Division und deswegen lassen die Best Friends da nochmal rein. Und wenn ich jetzt nach diesem Event nochmal nachdenke, bin ich so, oh Mann, ich glaube, die haben wirklich gerade die beste Tech-Team-Division der Welt.
Unglaublich viele, ne? Ich meine, ja. Das sind, glaube ich, acht oder neun große Tag-Teams, die sie haben. Also das ist schon recht viel einfach und eine große Auswahl, aus der sie hier schöpfen können. Insofern passt das schon. Auf jeden Fall treffen hier die Best Friends und Dark Order aufeinander. Auch ich muss leider sagen, das war irgendwie so ein solides Tag-Team-Match des Jahres 2019, aber gepackt hat mich das zu keiner Zeit und auch die Dark Order ist irgendwie nach dem geilen Debüt, was ja wirklich ziemlich cool gewesen, auch so von der Bildästhetik her mit den Minions und so. Weiß ich nicht, da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Wie war es bei dir?
Ja, also, so gerade nach diesen drei Matches, die wir jetzt besprochen haben, die wir jetzt gesehen haben, war das so ein Schritt zurück, war schon zwei Schritte zurück. Also, du hattest vorher dieses Vollgas-Wrestling, was auch immer gut war und Spaß gemacht hat, und hier war es so ein 0815 Tag-Team-Match. Also, da hast du auch schon von der Dark Order viel bessere Matches gesehen. Das war dieses typische, ja, du hast halt einen im Ring, der wird die ganze Zeit bearbeitet und, der andere, der darf halt nicht eintaggen und bla bla und hin und her. Und also auch das Match, das ging irgendwie 13, 14 Minuten, das kam mir vor wie 20. Und hier ist auch, glaube ich, auch nichts passiert, was ich noch nicht gesehen habe vorher. Ich fand es öde.
Man hat es auch am Publikum gemerkt, dass da sehr, sehr viele gedanklich ausgestiegen sind. Das war, glaube ich, das Match, gefolgt vielleicht von dem Damen-Match, was wir gleich noch besprechen, wo die Leute am wenigsten drin gewesen sind. Irgendwie die Dark Order funktioniert nicht. Das liegt noch nicht mal an deren Wrestling oder so, aber irgendwas klickt da nicht und deswegen führt das dazu, dass man da nicht mehr 100% dabei ist. Wrestlerisch war das vollkommen okay. Also das war, ein solide geführtes Tag-Match nach einer klassischen Formel irgendwie. Wir haben die beiden guten Jungs hier mit Chucky T und Trent Barretta, die dann eben die Verrückten hier, diese Dark Order irgendwie da abhalten wollen. Es gab jetzt später auch noch den Eingriff von den Creepers und so, aber irgendwas, ich kann dir nicht genau sagen, was da gefehlt hat. Also es fehlte auf jeden Fall die Stimmung in der Halle. Und da können sich die Jungs hier noch so den allerwertesten Wund wresteln. Irgendwie ist da keine Stimmung aufgekommen. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich da so ein bisschen das Interesse einfach an dem kompletten Ding hier verloren habe. Wrestlerisch okay, stimmungsmäßig leider gar nichts, insofern.
Aber
Waffe, ja.
Ich glaube, nach dem Match ist gerade beim Shaggy sehr viel Stimmung aufgekommen.
Genau das. Also wir können hier gerade noch so die Chronistenpflicht erfüllen. Ne? Die Dark Order hat hier natürlich per Fatality am Ende gewonnen und haben somit ein Freilos erobert. Und dann ging ja nochmal Licht aus und dann kam das, was du jetzt gerade angesprochen hast,
Kai. Genau, weil dann war so, was passiert denn jetzt? Weil die Dark Order ist auch da und deren Minions sind auch da. Also was soll jetzt noch kommen? Dann geht das Licht wieder an. Auf einmal stand dann da Orange Cassidy in gewohnter Manier mit Händen in der Hosentasche, zeigt dann ein Suicide-Dive mit Händen in der Hosentasche. Die Crowd feiert's schon sehr stark. Und also das war auch irgendwie ganz geil, weil ich fand dann auch schon in dieser Casino-Battle Royale ganz witzig, da mit seinen Händen in der Hosentasche und sowas alles. Schon dann noch im Ring kriegt dann die Doppelumarmung von den Best Friends, was auch nochmal einen riesigen Pop gibt. ich mochte das. Also ich freue mich ganz ehrlich auf Orange Cassidy. Und ich glaube auch, ein Shaggy hat sich noch viel, viel mehr gefreut als alle anderen. Das ist halt lustig, meiner Meinung nach. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Und ich sage, wie es ist, ich mag's.
Ich fand, das war auch ein schöner Moment. Ne? Man zelebriert ja diese Umarmung inzwischen ja wie den Rainmaker von Okada irgendwie, wenn die Kamera dann einmal komplett rauszoomt irgendwie. Ich fand, das war auch ein cooler Moment. Auch dieser Dive natürlich durch die Seile dann mit den Händen in den Hosentaschen. Das ist ja der Style von Orange Cassidy. Und man hat jetzt offensichtlich hier einen neuen Verbündeten auf der Seite der Best Friends. Und dieses Bild von den dreien, das ist, hat ja auch Meme-Potenzial einfach mal so. Ich fand's auch schön. Und das war auf jeden Fall der lauteste Pop, den dieses Match bekommen hat, obwohl das Match schon längst vorbei gewesen ist.
Das ist wahr.
So, weiter ging es da mit einem Match, bei dem die Siegerin um die AEW Women's Championship antreten wird, gegen Nyla Rose. Und da trafen Hikaru Shida und Rio aufeinander. Und Kai, ich weiß, du bist sehr kritisch gewesen, was die Joshi-Wrestlerin und die japanischen Wrestlerin bei AEW anging, weil dir so ein bisschen das Feuer gefehlt hat und die ein bisschen die Härte. Hat das hier besser funktioniert bei dir?
Nö, deswegen kannst du doch alleine drüber reden. Mir ist Riho einfach unfassbar egal. Ich finde die super kacke und langweilig. Von daher ist mir auch das Match unfassbar egal. Und mir wird auch das AEW Women's Title Match super egal sein.
Kann ich bis zu einer gewissen Art und Weise natürlich nachvollziehen. Man hat hier in dem Match ein ganz klares Muster verfolgt. Wir hatten eine körperlich größere und überlegenere Hikaru Shida gegen die kleinere, wendigere Riho natürlich. Das hat in der Art und Weise, wie sie es verkauft haben, das hat schon ganz okay funktioniert. Trotzdem, die Kritik, die du ja vorher immer angebracht hast, war die Tatsache, dass dir, dass hier manche Aktionen ein bisschen zu lasch gewesen sind. Und das ist gerade das, was ich auch gerade bei einer Riho hier und da immer wieder vermisst.
Also es war auch in diesem Match wieder so, ne? Also.
Ja, ja, eben. Das war wirklich so. Und es gab, ich finde, durchaus einige sehr, 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 sehr schöne Aktionen und auch wo ein bisschen Wumms hinter gewesen ist. Also vom Deadlift Superplex, den wir zum Beispiel von Hikaru gesehen haben und solche anderen Geschichten. Ich persönlich hätte hier lieber Hikaru Shida als Siegerin gesehen. Muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel das Finish am Ende, also diesen Turtle-Whirl, Cradle, was auch immer das dann am Ende gewesen ist, den fand ich super geil. Also, es ist ja nicht so, als ob da keine wrestlerische Substanz hinter wäre, aber natürlich ist dieser Charakter von Riho schwierig zu ergründen. Also, ich bin da jetzt auch kein riesen Freund von. Also, wrestlerisch ist das alles okay, aber natürlich dadurch, dass die Dame ja auch nur irgendwie 45, 50 Kilo wiegt, fehlt da einfach hier und da so ein bisschen Wucht hinter. Und wie gesagt, es war eine solide erzählte Geschichte, es hatte ein okayes Tempo irgendwo gehabt. Emotional hat es mich nicht erreicht und für mich ist das so ein Ding, wo ich lieber eine andere Siegerin gesehen hätte, aber sei es drum. Riho zieht dann eben weiter und wird dann eben auf Nyla Rose treffen und eine von den beiden wird die erste Women's Championess werden. Also schreibt uns gerne mal, wie ihr die Personalie Riho seht. Seid ihr von ihr überzeugt? Ist das für euch jemand, die die Women's Division hier tragen kann? Persönlich sehe ich das nicht so. Also, schwierige Kiste.
Ja, na? Also, nee. Kommen wir zum nächsten Match.
Genau, kommen wir zum nächsten Match. Da gab es ja erstmal, also das nächste Match ist natürlich der Kampf zwischen Sean Spears und Cody. Und da gab es ja erstmal ein bisschen Verwirrung. Wer steht denn jetzt in der Ecke von Cody? Und da hat man ja dann quasi im Entrance oder beim Entrance gesehen, dass wir eine Brandi Rhodes hatten. Wir hatten einen DDP, wir hatten einen MJF. Und die natürlich auch noch alle im Star Trek Montur hier da gewesen.
Kannst du nicht erzählen, dass ein MJF freiwillig Star Trek Sachen angezogen hat? Also, was ist das denn bitte für ein inkonsequent geschriebenes Gimmick?
Ja, aber war zumindest ein schöner Moment, sagen wir es mal so. Irgendwie. Es hat ja da doch schon ganz gut zusammengepasst. So. Naja, also, weil DDP war, also Brandy war ja als Seven of Nine, DDP war ja mit in Rot und MJF war ja in Golden quasi. Naja. Muss man halt mögen irgendwo. Ich bin kein großer Star Trek-Fan.
Nee, Star Trek ist super langweilig. Okay. So. Star Wars für Dumme.
Einfach 30% weniger Hörer.
Wollte ich gerade sagen. Einfach nur Aussagen treffen, die polarisieren.
Ja, und dann gab es ja auch den Entrance. Und da gab es also für mich persönlich auch einen kleinen Aufreger.
Apropos polarisieren, ne?
Genau, es gab ja auch den Auftritt von Pharaoh, dem Hund von Brandy und Cody. Und dass man einen Hund zu einer Veranstaltung mit Feuerwerk und 3 Meter daneben irgendwo hinstellt. Oh, das hat mir ein bisschen wehgetan, weil man konnte genau sehen, dass der Hund Angst gehabt hat. Und ich bin jetzt nicht mal der große Hundefreund oder sonst irgendwas, aber wenn man sieht, dass der seinen Schwanz da sonst wo zwischen die Beine geklemmt hat, super hektisch ist und panisch, nicht die beste Entscheidung, sage ich einfach mal.
Ja, das hat mich einfach super sauer gemacht, das zu sehen.
Ja.
Also wie auch der Hund so mitgezogen wurde und sowas einfach zurück wollte, das war wirklich ganz, ganz große Scheiße. Und ja, das will ich auch nicht nochmal sehen.
Ja, wir hatten später noch ein Pferd übrigens. Wie fandest du das?
Fand ich
da
auch
kacke. Aufs Feuerwerk. Ja, da hat man wenigstens aufs Feuerwerk verzichtet.
Ja, aber auch so, wir hatten jetzt ja schon in Deutschland diese ganz große Karneval- und Pferdediskussion. So, man lasst die Tiere da weg. Und ja, wenn jetzt Leute sagen so, ja, aber bei Jack the Snake Roberts war es auch immer cool. So, nee, das war eine andere Zeit und das war auch nicht richtig.
Aber, nee, und damals war es auch nicht cool, wenn man ehrlich
ist. Ja, deswegen ja. Also, da, Tiere gehören da nicht hin und sowas. Und jetzt vielleicht, wenn man sagt, okay, bei Hangman kannst du sagen, es hat wenigstens wie so ein trainiertes Filmpferd oder sowas, so irgendwo bei Game of Thrones müssen ja auch Filmszenen mit Pferden gedreht werden, das ist dann eben so, aber es ist einfach so ein persönliches Haustier, den Hund eben da mitzunehmen und wo du wirklich siehst, okay, der hat gerade einfach scheiße Angst, den noch mit rauszuziehen, das war echt ein schwacher Move.
Ja, und da muss man auch ich habe ja auch ein Haustier und so, da muss man halt eben auch drauf achten, dass man da als Tierbesitzer auch ein bisschen verantwortungsvoll damit umgeht. Aber naja, sei es drum. Wir haben auf jeden Fall natürlich jetzt hier das Match zwischen Sean Spears und Cody Rhodes. Am Ende war es dann MJF, der einen Cody zum Ring begleitet hat. Auf der Seite von Sean Spears war es natürlich Tully Blanchard. Und die Vorgeschichte war natürlich hier die Sache mit dem Stuhlschlag. Es gab diverse Promos und so, die beiden einzigen Freunde, die jetzt verfeindet sind. Und das war so ein bisschen eigentlich so das größte Story-Match für mich persönlich, wie es ganz oft die Cody Rhodes-Matches sind. Das hat mir gut gefallen, hatte aber natürlich ein ganz anderes Tempo als viele Matches davor. Wie hat das für dich in die Card reingepasst?
Ich mochte das hier sehr gerne, weil du gemerkt hast, das ist eben jetzt nicht nur ein Wrestling-Match, sondern hier haben wir mal was. Da ist dann auch nochmal eine ganz andere Art von Story hinter. So wie du es eben gesagt hast, das ist die größte Story, die man auf der Card hatte. Und das hast du auch hier gemerkt, so gerade dieses, es ging halt direkt los, dieser Suicide Dive von Cody nach draußen, noch bevor die Glocke geläutet hat, dann einmal durch die Arena gebrawlt. Also ich fand das ganz cool, auch so ein MJF, der dann noch auf der Seite war von einem Cody Rhodes, Tully Blanchard auf der Seite von Sean Spears. Ich fand es cool, dass wir mal dann so ein wirkliches Story-Match gesehen haben. Weil es dann doch
noch was ganz
anderes war.
Entschuldigung, ich fand es auch wrestlerisch echt ordentlich und ich fand auch, dass ein Sean Spears hier aus seiner Perfect-Ten-Rolle hervorragend rausgekommen ist. Also
ja,
sowohl beim Entrance, wo er dann ja erstmal wirklich sehr, 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 sehr langsam zum Ring gekommen ist, ehe dann ein Tully Blanchard ihm hinten die Kapuze quasi weggenommen hat und man dann seine eiskalten Augen sehen konnte, damit Kontaktlinsen natürlich, aber trotzdem, das war, finde ich, ein cooler Moment. Ich finde, er hätte dieses Tote noch ein bisschen stärker durchziehen können im Match selber. Aber man hat schon gesehen, dass er und Tully Blanchard hier wirklich auch bereit sind, die Regeln mehr als nur zu dehnen, um irgendwie hier zum Sieg zu kommen. Deswegen, für mich hat das in der Konstellation gepasst. Ich fand, das war eine gute Art und Weise, neuen Charakter hier zu präsentieren, also neuen Charakter mit Sean Spears. Ich hätte mir aber tatsächlich fast eher einen Sieg für ihn gewünscht, weil er den, glaube ich, notwendiger gebraucht hätte als ein Cody Rhodes.
Ja.
Interessante Personalie ist ja hier vielleicht noch die Geschichte mit dem Ringrichter, weil da gab es ja dann auch ein paar Auseinandersetzungen, wo sich dann auch Sean Spears mit Earl Hebner ja angelegt hat und Earl Hebner ja am Anfang auch da ja sehr, sehr rigoros eingegriffen hat. Und dann gab es die Geschichte mit dem Gürtel. Wie hat dir das gefallen?
Unabhängig jetzt von Respekt und hier und da und Legende, ich brauchte nicht mehr einen Earl Hebner als aktiven Referee im Ring. Also auch irgendwie so, auch diese Ref-Rolle, mir hat das nicht so toll gefallen. Also, das ist auch eine Sache, ich glaube, die haben auch wir beide immer angesprochen, so nach dem Motto, okay, warum sind jetzt Gürtelschläge dann keine DQs? Weil das ist genauso eine Waffe wie ein Stuhl, verstehe ich nicht. Fand's aber trotzdem, also weil es zu diesem einen ganz kranken Moment geführt hat, wo dann eben Cody Rhodes diesen Gürtel ins Gesicht bekommt und das einfach no-sellt und dann Big Boot gegen Sean Spears zeigt, da bin ich auch schon einmal kurz ausgerastet, weil ich auch so, ja, das war jetzt halt schon verdammt geil. Also, das mochte ich dann. Aber es hat dann auch irgendwie da keinen Sinn gemacht. Also genauso wie ein Tully Blanchard greift die ganze Zeit ein, aber ein MJF steht irgendwie dann immer nur daneben. Und da waren so ein paar Sachen, die haben dann von der Genialität dieses Matches durch, keine Ahnung, unschlüssiges Verhalten der Charaktere so ein bisschen abgelenkt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Auch diese Konfrontation, die wir da zum Ende gehabt haben, wo Tully Blanchard und MJF sich erstmal so diesen Stand-off geliefert haben, ne, und Tully Blanchard ja auch noch so die Faust hier eingewickelt hat und MJF sich bereit macht und ne, und so, und dann kommt so ein bisschen zum Getöse und plötzlich kommt dann ja auch irgendwann Arn Anderson heraus, verpasst dann ja einem Sean Spears, also ein merklich runderer Arn Anderson, als wir ihn zuletzt gesehen haben, verpasst auf jeden Fall Sean Spears einen weiterhin sehr schönen Spinebuster. Und ich habe nicht verstanden, warum Tully Blanchard danach die Halle verlassen hat.
Ja, war auch so. Also schon auch so dieses, ja, ich gehe jetzt hoch und naja, weil ich jetzt einfach verwirrt, dass Arn Anderson da ist. Und ich glaube, ich gehe jetzt.
das habe ich überhaupt nicht geschnallt in dem Augenblick. Also klar, wir kennen die Verbindung Tully Blanchard und Arn Anderson, The Four Horsemen und so weiter und so fort. Wissen wir, ich finde das auch total cool, dass man das hier irgendwie so aufgegriffen hat, weil AEW hat ja auch immer sich auf die Fahne geschrieben, man will ja nicht die alten Werte und die Geschichten, die Traditionen irgendwie zerstören, sondern man will die halt eben ehren. Deswegen finde ich, hat das hier einen schönen Touch der ganzen Geschichte gegeben. Aber dass dann Tully Blanchard auch einfach verschwindet, das hat für mich keinerlei Sinn innerhalb der Geschichte ergeben. Genauso auch, dass dann am Ende quasi dieser Stuhl, der dann in den Ring gekommen ist, dass der auch zum Einsatz gekommen
ja,
ist.
Ja, also auch so dieses, hä? Also, ja. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht.
Ja, eben. Ne? Und das ist echt ein bisschen problematisch gewesen, dass das alles so ein bisschen inkonsequent erzählt worden ist. Am Ende gewinnt dann für mich einen Cody Rhodes sehr, sehr klar. Natürlich dann auch mit den Crossroads. Nach knapp 20 Minuten. Ich fand das Match gut und unterhaltsam. Aber die Geschichte, die hier erzählt worden ist, dann eben auch durch die kleineren Logiklücken, nenne ich es einfach mal, fand ich eben ein bisschen schwierig so nachzuvollziehen, um es mal so auszudrücken. Ich habe übrigens damit gerechnet, dass MJF Cody Rhodes betrügt.
Das haben doch, glaube ich, alle, oder? Und wir alle wissen auch, dass es irgendwann passieren wird. Und natürlich. Wir alle wollen, dass es irgendwann passiert, weil wir alle mehr MJF wollen.
Ja, und bei dem auch die Zukunft natürlich gehört. Wie hat dir hier einen Cody als Babyface gefallen?
Also gerade auch so durch diesen Sieg hier. Cody ist für mich aber auch schon so der Triple H von AEW, ne? So dieses so, ich bin hier der mit dem geilen Entrance und ich bin dann auch hier der mit 20-Minuten-Matches und das bleibt auch so, Freunde. Und wenn ich will, gewinne ich das hier auch, weil ich muss trotzdem sagen, also klar, Babyface war ganz geil und hier dieser Bionic Elbow, das war auch schön, das war auch natürlich ein toller Pop und dann wurde noch die, wie heißt der nochmal, Power Slam? Nee, super. Dieses Ding was von denn? Goldust. Dieser.
Der Power Slam.
Ist es Power Slam? Ja, genau, dieser Running Power Slam? Nee. Ach, okay, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Dieses Ding da gezeigt hat, wenn er den so packt und dann seitlich rumwirft. Mit diesem Bezug zur eigenen Familie.
Ja. Meinst du Shattered Dreams?
Nee, dieses. Mann, den macht auch Randy Orton. Wie heißt der Move denn?
Doch, der Power Slam.
Also, weißt du, der kommt aus den Seilen angerannt und Cody greift den so und. Weißt du?
Ja, natürlich, ja, der Power Slam.
Okay, dann ist der Power Slam, sehr gut. Machen wir es doch. Ich war mir nicht sicher.
Verwirrung ja. Hier.
Verstehe aber trotzdem nicht, warum Cody Rhodes hier gewonnen hat. Das ist mein größtes Problem. Ich hatte sehr viel Spaß damit und jetzt unabhängig von diesen Logiklücken, die dann irgendwie blöd waren, aber da kann man sagen, gut, das ist halt irgendwo Wrestling, gehört jetzt dazu. Nicken war das mal einfach ab. Verstehe ich halt trotzdem nicht, warum nicht ein Sean Spears gewonnen hat, weil wohin geht das ein Sean Spears?
Ja. Keine Ahnung, vielleicht dahin, wo Tully Blanchard gegangen ist?
Ja, also dahin, wo wir es nicht wissen.
Genau, weg einfach. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde das auch ein bisschen merkwürdig. Und auch die Sache mit dem Entrance, so nach dem Motto, ja, ne, der bekommt hier den großen Special Entrance, habe ich auch gedacht, so, ja, okay, warum auch nicht? Ne? Er durfte einen Thron zerstören, jetzt ist er da schön von unten irgendwie hochgefahren worden mit dem Special Entrance, warum auch nicht? Ne?
Ja.
Naja.
Das heißt anscheinend Scoop Power Slam.
Ja, okay. Dieser schnell gezogene, ja. Gut. Weiter ging's dann mit dem Leitermatch zwischen den Young Bucks und den Lucha Bros natürlich. Und es ging hier natürlich um die AAA Tag Team Championships. Und auf Spanisch heißt das natürlich Escalera de la Muerte. So. Ist aber nichts weiter als ein Leitermatch, aber auch mit sehr vielen Tischen noch außenrum. Und das war natürlich hier wieder der völlige Abriss. Also, das wird jetzt ganz schwierig sein, das irgendwie abzufeiern oder abzufackeln hier in einer Review. Das war unglaublich spektakulär. Es war teilweise selbstmörderisch, bis hin zu dem Punkt, dass ich wirklich Angst um Leib und Leben der Young Bucks im Speziellen gehabt habe. Es war verrückt, oder?
Ja, gerade wo die Leiter umgeworfen wurde, die viel zu weit im Ring stand und die Leiter viel zu klein war, um nach draußen zu fallen.
Ja.
Ja, wo er mit seinen Knien irgendwie hängen geblieben ist, das war ganz böse. Aber auch so, also ich sag mal, das war ein komplettes Spotfest. Das war jetzt nicht, das war jetzt kein methodisches Wrestling. Das wollten wir hier aber auch alle nicht. Wir wollten alle Spotfest und es war auch dann cool mit diesem, die kennen sich so gut, die machen dann zeitgleich die gleichen Moves und sowas und die nehmen auch beide keine Gefangenen. Da wird auch einfach drauf gehauen. Du hattest hier so viel, was du, da muss ich natürlich direkt an dich denken, habe ich auch zum Tobi gesagt, das ist definitiv ein Move für einen Olf. dieser Canadian Destroyer von der Leiter. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, der war picture perfect ausgeführt, ne?
Absolut.
Also ja. Komplette Perfektion. Davon können sich dann auch mal ein Omega und packen eine Scheibe oder vielleicht auch 5 Scheine von abschneiden. Also was die hier alles gezeigt haben, das ist unfassbar. Also so wie viele Tische da kaputt gegangen sind. Ich glaube, dafür brauchst du dann teilweise in anderen Companies 5 Table-Matches für, dass da so viele Tische kaputt gehen wie hier in diesem Leiter-Match. das Highlight-Reel danach hätte auch 5 Minuten sein können oder sowas und du hättest nicht alles gezeigt. Also
ja.
Das war wirklich fantastisch. Und wenn man sagt, oh, hier, ich weiß nicht, und irgendwas gucken, keine Ahnung, also das Match lohnt sich definitiv. Das Match ist eine riesige Empfehlung. Ich hatte damit so viel Spaß hin und her. Das ist natürlich auch ein kompletter No-Brainer irgendwo. Aber also das war genau das, was ich wollte und mehr.
Genau das. Ich meine, die beiden Teams haben schon in früheren Matches gezeigt, dass die einfach komplett abreißen können. Das haben sie hier einfach auch nochmal auf die Spitze getrieben, dann eben mit dieser Materialschlacht, die sie hier eben gezeigt haben. Das war ein riesiger Spaß, inklusive irgendwie Eddie Guerrero-Anspielungen da. Und auch ich, da muss ich auch wiederum mal ganz kurz hier die Kameraführung loben. Ich fand das mega cool, als es diesen doppelten Leiterspot quasi gegeben hat, wo auf der einen Seite Ray Phoenix oben auf der Leiter stand und auf der anderen Seite einer von den Young Bucks und unten dann eben die jeweiligen Gegner. Und dann eben quasi mit so einer Schwenkkamera aus der Totalen das gezeigt worden ist, dass du beide Spots auf jeden Fall mitsehen konntest. Das fand ich ziemlich cool. Das hat richtig gut ausgesehen. Generell die Risiken, die hier eingegangen sind. Das fing ja schon am Anfang an, auch diese Geschichten, wo dann ein Ray Phoenix wieder quasi so ein Springboard-Topi über die Leiter nach draußen. Verrückt, also man kann es gar nicht anders sagen. Absolut, absolut verrückt. Du hast den Canadian Destroyer angesprochen. Wir haben, keine Ahnung, was wir da am Ende noch gesehen haben. Ich fand eben diese ganze Geschichte, es gab halt 2 Spots, wo ich wirklich Angst um die jeweiligen Wrestler gehabt habe. Das war einmal dieser Dive, wo sich, ich glaube, es war Nick Jackson da quasi in den Seilen verheddert hat und nicht durch beide Tische geflogen ist, sondern dann eben nur durch einen. Und am Ende, wo dann Matt Jackson auch noch mal quasi, ja, wo dem einfach mal die Leiter unter den Beinen weggezogen worden ist und er einfach mal auf die Leiter gekracht ist.
Das war, was war das für ein, also als ich jetzt bei Tobi war, habe ich das gesagt, was war das für ein Move? Das fängt mit H an und hört mit Sohn auf.
Ja.
Also das
Hasensohn.
Genau. Was war das bitte für ein Instant-Heel-Turn, wo der dir dann die Maske abgezogen hat? Und du warst also.
Ja, war so richtig, so, oder?
Also ihr könnt euch durch Tische schmeißen, in die Schnauze treten, aber hier wurde gerade eine Grenze überschritten, Kollege. Und das war wirklich. Das war ein heftiger Schocker für mich. Also, das hat mich so krass getroffen. Ich dachte so, also, das kann er jetzt nicht machen. Also, warum macht er sowas? Also, ich war richtig geschockt.
Ich habe es in dem Match-Kontext auch nicht so recht verstanden, weil, wie gesagt, die beiden haben ja, oder die beiden Teams haben ja quasi ihre Aktionen immer wieder gespiegelt in irgendeiner Art und Weise, ne? Dass sie so ähnlich sind, dass sie sich so gut kennen und, wie du richtig gesagt hast, auch, dass sie keine Gefangenen nehmen. Ich glaube, das war jetzt quasi nochmal ein Zeichen, dass das so die absolute Notwaffe quasi, wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann müssen wir eben auf diese hinterhältigen Mittel zurückgreifen, um das Match hier zu gewinnen. Und die Young Bucks waren nun mal nicht immer die, oder sind nicht immer die netten Jungs. Entsprechend, ja, aber das Publikum hat ja auch entsprechend reagiert. Das hat mich gewundert, dass das Publikum dann sofort auch gegen die Young Bucks geturnt ist und die auch wirklich sehr, sehr laut ausgerufen
hat. Ja, und womit? Mit Recht?
Mit Recht, also. Aber auch am Ende natürlich dieser Double Stomp Package Piledriver dann auf die Leiter draußen und solche Sachen. Also, krasses Ding.
Haben sie dann aber auch verdient irgendwo, ganz ehrlich, also. Und da muss man auch nochmal den Kameramann kritisieren, vielleicht auch feuern einfach, würde ich sagen, dass er da nochmal auf den Pentagon drauf hält, der dann da ohne Maske ist, ne?
Das stimmt.
Das finde ich einfach verantwortungslos.
Das haben ja auch die Zuschauer, die Kommentatoren ja auch ganz laut gebrüllt, dann mehr oder weniger, ne?
Ja, also da muss man auch mal den Mann da erstmal sich sammeln lassen kurz. Also wirklich. Finde ich nie in Ordnung. Respektlos.
Ja. Egal wie, die Lucha Bros haben hier den Titel verteidigt. Und man wird jetzt mal sehen, wohin der Weg der Lucha Bros führen wird. Es heißt, dass quasi AAA erstmal jetzt mit dem Titel wieder eigene Sachen machen möchte, weil natürlich bei AEW jetzt demnächst der eigene Titel im Vordergrund steht. Sprich, da kollidieren sozusagen die Interessen so ein bisschen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns Lucha Bros hier langfristig erhalten bleiben und dass die noch ein bisschen bei AEW bleiben, weil die sind auch echt immer ein Garant für richtig geile Matches. Ja, und dann am Ende, wie ich fand, ein bisschen zu früh tauchten dann plötzlich zwei maskierte Männer auf und haben dann hier eingegriffen. Ich hätte gedacht, dass man den Lucha Bros noch ein bisschen länger diesen Moment gönnt, weil die Angreifer sind ja quasi sofort nach Ende des Matches irgendwie aufgetaucht. Wie hat dir das gefallen?
Ich fand das cool. Also ich habe jetzt gar nicht das irgendwie wahrgenommen, dass das, ob das zu schnell oder zu langsam oder keine Ahnung was war. Weil ich habe gesehen, da kommt so mit der Maske rein und ich war die ganze Zeit so, okay, bitte lass es jetzt LAX sein. Und dann haben sie ihren Finisher gezeigt, es war LAX und ich war glücklich.
Ja, also dann haben sie auch noch mal diese Kombination aus Powerbomb und Blockbuster gezeigt. Und ab da hat man dann spätestens gewusst, okay, das sind die beiden. Mega cooles Tag-Team, super gute Typen. Ich finde es toll, dass die jetzt bei AEW gelandet sind. Ich hätte die natürlich auch ganz gerne bei NXT gesehen, aber ich glaube, hier in der Konstellation mit den Teams, die bereits vorhanden sind, ist das für den Moment erstmal eine ganz gute Lösung. Also, egal wie. Und den Auftritt, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man den Lucha Bros hier noch ein bisschen länger den Augenblick schenkt. Hat man nicht gemacht. LAX haben beide Teams attackiert, was ich auch interessant fand. Also man hat ja hier nicht irgendwie gezeigt, dass sie die einen oder anderen hier präferieren, sondern ganz klar beide Teams attackiert. Ob sie jetzt Heel oder Face sind, ist, glaube ich, eh bei AEW relativ schwammig und relativ egal, sondern ich glaube, die wollen einfach nur Erfolg haben. Hat für mich auch gepasst. Und LAX sind eine absolute Bereicherung natürlich fürs Roster und ein weiterer großer Name. Jo, und damit wird es Zeit für den Main Event. Main Event war natürlich das Match um die AEW World Heavyweight Championship zwischen Chris Jericho und Hangman Page. Hangman Page, wir haben schon erzählt, kam hier mit einem Pferd rein, wenn auch nur relativ kurz, einmal durchs Publikum. Und da hat man auch gesehen, da waren ja vorne und hinten waren da ja Sicherheitskräfte mit dabei. Man muss dazu sagen, es war natürlich schon ein sehr langer Abend bis hierhin. Und auch der Kampf war mit fast einer halben Stunde, also über 26 Minuten, recht lang. Und die Meinungen gehen auseinander. Ich glaube, du bist sehr kritisch, was diesen Kampf angeht, oder?
Yes, also vielleicht liegt es auch daran an dieser, weil also in der Gefühlslage, in der man dann geguckt hat, ob man dann jetzt darauf Lust hat, sich darauf einlässt. Aber leck mich an den Socken, fand ich das langweilig. Also ich habe wirklich gesehen, wir haben es dann geguckt und haben gesehen, okay, jetzt ist noch eine Stunde und das Match geht jetzt so langsam los. Bitte, bitte, lass es nicht so ein 50 Minuten oder 40 Minuten Klopper sein. Es waren dann irgendwie nur 26 Minuten, aber Mann, die haben sich angefühlt wie 50. Also ich fand das wirklich, also warum gibt man denn einem Jericho dann so ein 26 Minuten Wrestling-Match? So ja, das ist auch immer noch okay alles und die machen auch ihre Sachen und Nearfalls und sowas, aber ich fand's wirklich, wirklich ganz, ganz langweilig.
Ich fand's nicht ganz so schlimm, aber ich kann's vollkommen nachvollziehen, dass man das hier nicht so 100% gemocht hat, weil das natürlich auch jetzt ein sehr krasser Kontrast zu sehr vielen der anderen Matches gewesen ist. Es war deutlich langsamer und wir hatten mehrere Probleme. Nicht nur die Geschwindigkeit des Matches, sondern natürlich auch einen Hangman Page, der als Babyface hier nicht 100%
over gewesen ist. Ich wollte gerade sagen, Problem 1, Hangman Page.
Ja, der ist einfach nicht over. Ich habe auch keinerlei emotionale Verbindung zu ihm. Und es tut mir leid, also ein Cowboy-Gimmick im Jahr 2019, wenn jemand dann mit Weste fährt und Cowboy-Chaps reinkommt.
Ne? Nee, das ist einfach nur das Coolste an Hangman Page. Das ist das ja, einzig Coole an Hangman Page und dass sein Finisher Deadeye heißt. Den Rest kannst du in eine Tonne werfen.
Ich mag auch seine wie heißt seine Lariat nochmal?
Buckshot-Close-Line. Genau. Ja. Und auch, ja. Muss ich nochmal, ich glaube, Shaggy hat es gesagt in der Review und meinte, jetzt bei allem Seth Rollins
Hate oder
in der Vorschau, leck mich doch, hat es in der Vorschau gesagt, Hangman Page ist der coolere Seth Rollins. Nee, ist er auch einfach nicht. Also jetzt bei allem Rollins Hate oder sowas, Hangman Page ist wirklich langweilig wie Rasenmähen.
Aber wir wissen, Shaggy mag auch Bobby Lashley.
Ja, also ich glaube, das Problem ist auch einfach Shaggy.
Wahrscheinlich.
Deswegen ist er heute also nicht dabei.
Genau, Shaggy lässt sich an der Stelle übrigens entschuldigen, natürlich jetzt viel zu spät, aber der ist auf einer Hochzeit gestern gewesen, hat da gearbeitet, also ne, DJ, und der hat es einfach nicht geschafft, sich diesen 5-Stunden-Klopper rechtzeitig anzuschauen. So ist es nun mal. Und ansonsten wäre der Podcast hier erst morgen erschienen und das wäre auch blöd gewesen für uns alle. So. Die fehlende Overness eines Hangman Page ist das eine Problem. Eine Chris Jericho und sein Alter das andere. Ich finde, man hat trotzdem hier noch viel draus gemacht.
Ja, natürlich. Und dann waren da ja auch diese Story-Elemente mit drin, halt zum Beispiel, wo dann sich dann Jericho auch cuttet, was man auch auf 100 Meter Entfernung gesehen hat, wie der da das Ding bekommen hat und dann nach draußen gerollt ist und so, ja, okay, mach dein Ding. Aber das Problem ist wirklich, du hast davor dieses Leiter-Match und dann guckst du das Match hier und es kommt dir vor, als wäre es in halber Geschwindigkeit abgespielt.
Ja.
Und Jericho ist halt auch ganz cool und sowas und auch jetzt, um kurz vorzugreifen, nach dem Match, wo dann da mit dem Mikrofon Backstage rumgelaufen ist, weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich hab's gesehen, ja.
Das war dann auch wieder super geil, wo er dann auch da erzählt hat und dass auch der Jericho dann allen Spaß macht. Aber die Wrestling-Matches, das ist halt alles krass für sein Alter, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich sage, oh Mann, das jetzt 26 Minuten, geil.
Ja, ich kann es in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, ich kann aber zugleich auch ganz gut mit dem Match leben. Ich finde, das hat eine recht ordentliche Geschichte erzählt, die Aktionen waren allesamt gut bis sehr gut. Ich finde auch, dass ein Hangman Page hier gestärkt irgendwie aus dem Match rausgeht, weil ich finde schon, dass er da mehr Persönlichkeit gezeigt hat als die letzten Monate zuvor. Er hat vor allen Dingen da ein großes Kämpferherz bewiesen. Er war ja auch diverse Male extrem dicht dran und auch selbst das Finish war ja so, dass er eigentlich ja fast in der Oberhand gewesen ist und dann am Ende nur diesen Judas-Effekt noch kassiert hat. Und da muss ich auch mal sagen, das war das erste Mal, dass der Judas-Effekt gut aussah.
Ja. Und trotzdem ist es ein Kack-Finisher.
Ja, aber hier sah er wirklich gut aus. Also das war wirklich so, als wenn ein Hangman Page da wirklich gerade vom Blitz getroffen worden ist und ist wirklich umgefallen. Die Bewegung, das war perfekt. Also das kann, glaube ich, ein Jericho nicht besser machen mit seinem Alter. Aber ansonsten, ja, ich fand, das war ein gutes Match. Das Problem war eben nur, dass der Anspruch viel zu hoch gewesen ist an diesem Kampf, weil es war das erste Match um die AEW Heavyweight Championship. Es war der Main Event beim Event vor dem großen TNT-Start und so. Finde ich sehr, sehr schwierig. Ansonsten, du hast diese Geschichte mit dem Auge schon angesprochen. Das war auch ein schönes Story-Element, weil das ja auch so eine Anspielung gewesen ist auf die Augenverletzung von Hangman Page, die er ja durch Chris Jericho davon getragen hat. Das hat alles irgendwie gepasst. Aber trotzdem ist es eben ein Main-Event, der eher in der Kategorie gut bis okay für mich reinfällt und nicht weiter oben. Aber ich finde es trotzdem gut und sinnvoll, dass hier ein Jericho den Titel bekommen hat. Und dass der
Hangman Page wäre auch lächerlich gewesen.
Ich sehe schon, du und Hangman Page, ihr werdet keine Freunde mehr, oder?
Nee, also wie gesagt, da kann man reinkommen mit seinem Lied und so, das ist ganz geil. Und mit seinem Gear und dann kann er wieder gehen.
Ja, es hat irgendwie ein bisschen was natürlich gefehlt im Aufbau vom Hangman Page. Haben wir schon im Vorfeld diverse Male kundgetan und daran ändert sich auch erstmal nichts. Das wird, glaube ich, eine der Hauptaufgaben jetzt dann bei den TV-Shows irgendwie sein, dass man ihn auch wirklich dann in diese Main-Eventer-Region reinbaut und reinpusht, sodass er mit dem Publikum connectet. Ich meine, es gab ja schon hier durchaus eine Stimmung in der Halle, aber irgendwie war das merkwürdig, oder? Also ich kann es dir nicht genau sagen. Also es war Stimmung da, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das hat das Match besser gemacht oder sonst irgendwas. Ich fand es irgendwie komisch.
Du hast halt schon irgendwie so ein bisschen eine 50-50-Crowd, aber keine Ahnung. Ich kam in das Match nicht rein. Das war mein Problem. Und ich habe davor so viele Matches gesehen, mit denen ich Spaß hatte. Und das war wirklich dann anstrengend, das hier zu schauen.
Ja, da ist, glaube ich, auch was du mit dem Publikum gemeinsam hattest, weil natürlich nach 4,5 Stunden sich dann noch mal so ein relativ langsam geführtes, wirklich hier auch als Heavyweight-Match ja quasi ausgelegtes Titelmatch hier anzuschauen, ist vielleicht dann auch nicht so die allerbeste Wahl. Vielleicht hätte man das hier wirklich dann als komplettes No-DQ-Ding wieder machen sollen, wo dann auch ein Jericho hier komplett Roughshot gehen kann und wo alles eingesetzt werden kann. Wäre vielleicht noch die andere Möglichkeit gewesen. Aber vor allem 26 Minuten ist auch einfach ein bisschen viel. Hier hätten es auch 20 getan, sage ich mal.
Ja.
Aber es ist, wie es ist. Wir haben einen ersten AEW-Champion mit einem Chris Jericho. Und ich finde, das ist auch eine schöne Art und Weise, sowohl einen Chris Jericho zu würdigen, als auch die Promotion hier darzustellen. Plus, es ist immer gut, wenn man als ersten Champion einen Heel hat, weil ne, es ist immer aufregender, wenn der Heel-Champion ist, als wenn die Babyfaces-Champion sind. Die sind nämlich meistens relativ langweilig. Und jetzt, willst du noch was sagen? Fällt mir gerade so ein?
Nee. Zu dem Match? Nee. Alles gesagt.
Sehr gut. Dann lass uns doch mal hier zum Fazit kommen. Wo würdest du hier diesen Moment, bevor wir zum Fazit kommen, Kai, da war ja noch eine Personalie, die hier noch komplett außen vor steht. Was ist denn eigentlich mit CM Punk gewesen?
Ja, also ich habe gesagt, das Einzige, was das Match irgendwie dann, so wo ich gesagt habe, ja, ich quill mich da jetzt durch und skip nicht, sind wir so, vielleicht kommt ja CM Punk raus, aber sind wir mal ehrlich, ich habe es ja auch in der Vorschau gesagt, in der Preview, wie gesagt, das passiert nicht. Und also dieses, ich glaube auch, wenn man jetzt nicht komplett den Kopf in den Wolken stecken hat, war uns allen klar, ja gut, ein CM Punk kommt hier auch nicht. Und also das war auch nicht so dieses, ah, vielleicht und hier oder da, sondern so, nee, so wir, also wir sagen alle, ja, wäre geil, aber wir sind uns alle auch sicher, das passiert nicht.
Ja,
und wenn
ich habe jetzt auch nicht wirklich damit
gerechnet. Wenn du ehrlich bist, also warum, also welchen Mehrwert hätte das jetzt gehabt? Also wenn du jetzt überlegst, okay, die nächsten Shows sind alle ausverkauft, das Event war ausverkauft, sollen sie jetzt noch Sitze ranschrauben oder sowas, wenn dann CM Punk kommt? Keine Ahnung. Also du hast jetzt auch schon den bestmöglichen Start und die bestmögliche Ausgangssituation für deine nächsten 4, 5, 6 Shows. Also, warum?
Ja. Passt schon, sage ich einfach mal. Also ich hätte ihn jetzt auch hier nicht gebraucht. Ich hätte so ein bisschen natürlich, wie du schon gesagt hast, man hofft ja dann doch irgendwie nochmal auf so eine große Überraschung am Ende, aber das wäre auch wiederum sehr blöd gewesen, weil das natürlich auch so ein bisschen das Spotlight von dem Champion dann irgendwie weggenommen hätte. Und dann haben wir wieder zwei alte WWE-Stars irgendwie gegeneinander. Die war auch schon vor, wann haben Jericho und Punk gefehdet? Vor 5 Jahren oder so? 6 Jahren? 7 Jahren?
Ich weiß es nicht mehr. Oder so war 2012.
Ja, sogar schon vor 8. Ja, irgendwie so, das ist vor 8 Jahren von mir aus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das muss man dann irgendwie auch nicht mehr haben. Insofern ist schon okay, wir haben jetzt einen Jericho als Heel-Champion, der uns erzählen wird, dass er ja der Grund ist, weshalb AEW überhaupt irgendwie bekannt geworden ist. Und das wird, glaube ich, ganz gut werden, auch jetzt in den kommenden Wochen über Social Media. Da werden sie was machen und dann eben auch bei TNT. Ja, Kai, wo sortierst du diesen Pay-Per-View für dich ein?
Ja, ist schwierig, aber ich habe gerade auch überlegt, natürlich, in der legendären Bananenwertung. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich halt schon mit sehr vielen Matches auch Spaß hatte und dann eher so die Sachen, die mir egal sind, also dieses Dark Order Match hat mich nicht abgeholt, Rio gegen Hikaru Shida hat mich abgeholt, gerade das Main Event fand ich ganz, ganz langweilig, so eine 5-6 Bananen würde ich jetzt sagen.
Ja, ich bin auch so bei 6 Bananen, ich fand es gut und unterhaltsam, aber und auch da wieder ein bisschen Kritik, trotz des AEW-Hypes natürlich. Ich sehe noch nicht, wo die Revolution ist. So, ich sehe es gerade nicht, weil das war für mich einfach, in Anführungsstrichen, nur eine gute bis teilweise sehr gute Wrestling-Show. Aber ich habe noch nicht erkannt, was AEW jetzt wirklich so revolutionär macht. Klar, man hat hier tolle Talente, aber das haben wir anderswo auch gesehen. Und wenn wir jetzt da den Vergleich ziehen wollen zu NXT oder gar zu NXT UK, finde ich das schwierig. Ich sehe noch nicht die Revolution, ich sehe noch nicht ganz, wo das Ding jetzt, also wo AEW jetzt wirklich mir hier was anderes präsentieren möchte, außer dass es eben neuen Talenten eben eine Chance gibt. Das ist das, was ich gut finde. Und das ist auch das, weshalb AEW mir Spaß macht. Plus eben, dass ich hoffe, dass man hier auch diese Geschichten weitererzählen wird. Also gerade auch sowas wie einen Sean Spears gegen Cody zeigt, dass da durchaus ja, Fingerspitzengefühl vorhanden ist. Auch sowas wie ein Jon Moxley gegen Kenny Omega hätte mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe, was ja dann leider nicht stattgefunden hat. Aber was eben zeigt, dass da auch durchaus, was so die Story-Einspieler und der Aufbau der Geschichten angeht, was wirklich zeigt, dass hier vielleicht auch anders gearbeitet wird. Und das hat mir Spaß gemacht. Übrigens, es gab auch noch ein Videopackage, bevor ich das hier komplett vergesse. In der Buy-In, da gab es noch ein Videopackage zu Wardlow, ne, Street Fighter unterwegs und so, wie er mehrere Leute zusammen geramst hat. Das hat mich schon fast ein bisschen an Lucha Underground vom Filmstil erinnert. Auch da finde ich interessant und ich hoffe, dass man diesen Weg weitergehen wird. Einfach diese Einspieler ein bisschen cineastischer hält, ein bisschen düsterer, nicht so kindlich, wie das zum Beispiel bei WWE oft gemacht wird. Das ändert sich auch inzwischen, aber dass man da so ein bisschen andere Winkel, andere Effekte und solche Sachen benutzt. Das ist so meine Hoffnung, was das Storytelling angeht. Trotzdem bin ich hierbei nur 6 Bananen, weil das für mich einfach nur ein guter bis sehr guter, also Wrestling-Event gewesen ist. Mehr nicht. So.
Ganz genau.
Klingt das zu negativ?
Nee, also ich glaube realistisch. Also es wird sicherlich Leute sagen, oh Mann, ihr seid aber so negativ und ihr habt doch dem WWE-Event vor 14 Monaten mal 6 Bananen gegeben und der war doch viel schlechter als das hier. Deswegen, Leute, merkt euch immer, Wertungen sind dumm.
deswegen haben wir Bananenwertungen.
Genau, um zu zeigen, wie blöd das ist. Aber ich finde schon, dass man hier auch ein bisschen mit diesem Realismus dran gehen muss. Und ich meine, jetzt gerade mal Kritiker gesagt, so, oh ja, und hier und da zu kritisch oder oh, zu pro WWE. Aber wenn das hier so als der Heilsbringer verkauft wird, dann muss da halt auch noch ein bisschen was draufgelegt werden, weil das ist es noch nicht. Wir haben hier sehr, sehr gutes Wrestling mit Stories, die teilweise dann aus anderen Ligen übernommen wurden, Lucha Bros und Young Bucks und einer sehr gut eigenen geschriebenen Story mit Cody und Shawn Spears, aber halt auch noch Baustellen, wo man sagt, das ist an sich halt gut als Match, aber da steckt nichts hinter. Oder und in welche Richtung geht das? Von daher, ich möchte jetzt sehen, wie sich das in den Weeklies entwickelt. Und wie gesagt, der Hype war jetzt nicht so groß wie bei Double or Nothing. Also man muss jetzt sehen, wo geht's hin. Und eine Sache, apropos kritisch, können wir bitte jetzt einfach JR abschaffen oder müssen wir da jetzt noch gucken, wie häufig der einfach sagt, ganz ehrlich, Namen, da ist mir auch egal, die lerne ich jetzt auch einfach mal nicht. Hab Besseres zu tun. Also auch gerade irgendwie, ich glaube, es war auch bei diesem Rio-Match oder sowas, dann sagt er, oh, hier ja, die Young Lady oder Opponent, auch einfach auch eine gute Beschreibung. Also dieses, ich glaube, also er hat es auch einfach aufgegeben, zu versuchen, die Namen zu lernen. Und ich, also die anderen beiden machen das so gut, ne, und dann hast du da einen JR bei, der da nicht reinpasst, weil er die Leute teilweise nicht kennt und dann ist da so ein Überraschungsdebüt von so einem Orange Cassidy und ein beiden da sind so am Ausrasten sagen so, oh krass, guck mal, wer da ist. Und JR sitzt da so, ja, und wer ist das jetzt? Also, ich finde das nicht gut. Ich möchte auch, also, egal wie es ist, was du gesagt hast mit diesem, ja, wir wollen ja auch die Legacy und sowas, da wollen wir auch dran denken. Ha, Legacy, witzig wie ein Cody Rhodes. Aber so, du musst auch mal sagen, so dann Earl Hebner brauchen wir dann auch nicht, JR brauchen wir nicht, so dann lieber auch sagen, wir verzichten hier auf diesen Retro-Faktor und dann machen wir es aber dafür irgendwie besser. Meine Meinung.
Ja. Ja, ich war vom Kommentar auch mal wieder kein großer Freund. Ich hatte schon den ersten Moment, als er, glaube ich, in Buy-In zum Beispiel vergessen hat, dass ja Shawn Spears quasi Cody Rhodes gegenübersteht. Und er so meint, ja, wir werden erstmal sehen, wer in der Ecke von Cody Rhodes ist. Wir wissen nur, dass Tully Blanchard in der Ecke von, in der anderen Ecke stehen wird. Und so, ja, ne, komisch. Bin ich auch kein großer Freund von, haben wir oft genug kritisiert. Aber ansonsten, wie gesagt, mal abwarten, was hier mit All Elite Wrestling passieren wird, was sie uns für ein anderes Produkt anbieten wollen. Es sind innovative Elemente da, es ist gutes Wrestling da. Die Möglichkeiten und Werkzeuge sind offensichtlich vorhanden und trotzdem gab es Baustellen. Auch bei diesem Event gab es einige sehr, sehr gute Sachen, aber auch einige Sachen, wo man jetzt gesagt hat, ja, da kann man auch noch dran arbeiten. Aber das ist ja auch absolut normal, wenn du eine neue Wrestling-Promotion an den Start bringst, da kann nicht alles jetzt von 0 auf 100 sein. Trotzdem finde ich, hat der Event, mal abseits der extremen Länge, ne, erneut 5 Stunden zu lang, hat er gut unterhalten und hat durchaus über weite Strecken Spaß gemacht und ich glaube, deswegen kann man da auch durchaus eine Empfehlung für aussprechen. Also schaut euch das an. Und hört euch das an, fällt übrigens auch noch in die Kategorie für NXT UK Takeover Cardiff, weil da machen der Kai und ich natürlich dann auch noch in den kommenden Tagen eine kleine Special Review, die wir dann auf Patreon, auf Steady für unsere Supporter zur Verfügung stellen. Wir haben noch die Helden aus der zweiten Reihe, Savio Vega, geht dann auch in den kommenden Tagen online. Es ist momentan so viel Kram, den wir irgendwie online stellen wollen, da sind wir nicht ganz hinterhergekommen, aber es wird jetzt alles peu à peu nachgeliefert, also ihr werdet auf jeden Fall reichlich auf die Ohren bekommen. Ja, und in dem Sinne, glaube ich, Kai, sind wir durch?
Sind wir durch.
Ja. So sieht's aus. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mal wieder hier dabei gewesen bist am Sonntagabend. Und bei euch viel Spaß bei allem Wrestling, was ihr jetzt in den nächsten Wochen schaut. Es gibt ja so viel Wrestling wie selten zuvor. Vielleicht auch noch New Japan's Royal Quest sich reinziehen, wenn es noch irgendwie zeitlich passt. Und danke fürs Zuhören und wir hören uns dann am nächsten Wochenende. Kai, über wen sprechen wir am nächsten Wochenende?
Ich glaube, das ist jemand, den ich mag, bin mir aber nicht sicher. Jemand, der vielleicht nicht bei All Out aufgetaucht ist. Und zwar, es passiert endlich, Leute. Der große Moment, nach so vielen Jahren Headlock gibt's endlich den CM Punk Podcast.
Genau das. Wir haben so viel Feedback bekommen. Mensch, mach doch mal was zu CM Punk. Mach mal was zu CM Punk. Machen wir gerne. Nächste Woche gibt's hier den Personality Podcast zu CM Punk mit Kai, Shaggy und mir, hoffentlich dann auch wirklich in voller Besetzung, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche allerspätestens wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.